Unser Nadi.
Gute Bo, na, grüß dich. Du, na? Ganz kurz wegen des Intros,
ja. Ne? Ja, geil, hast du gehört?
Ja, habe ich gehört. Ist auch echt gut geworden. Ja, können gut. Wir aber leider nicht gebrauchen, weil, ja, wir haben ganz spontan wegen Corona und so haben wir einen anderen Gast und den haben wir jetzt gestern aufgenommen und jetzt müssen wir heute ein Intro machen, also du, und damit wir morgen früh online gehen können mit der Folge.
Alles klar.
Pass auf, ich gebe dir gerade die Eckdaten. Es ist eine Frau, eine Gästin, die ist auch schon etwas betagter schon. Eine richtig coole, ja, sprichwörtliche Alte, die Tim auch so richtig in die Mangel genommen hat und wo selbst Tim wenig Redeanteil hat. Und außerdem haben wir natürlich noch Geburtstag. Fiete Gastro wird ein Jahr alt. Auf den Tag, vor einem Jahr kam die erste Folge.
Ein Jahr,
das, ja. Das ist es eigentlich schon. Also Corona, Aktualität, Geburtstag.
ja, okay, das ist ja ganz geil.
Ja, oder?
Das heißt am besten so ein Rentner-Geburtstagssong, oder was?
Ein Geburtstagssong ist doch gut. Sowas kommt doch immer gut. Kannst du vielleicht... Happy Birthday und das Birthday mit IER, also wie Bier, ist ja auch cool.
Findest du gut? Wie schön, dass du vergoren bist, oder was?
Das ist gut.
Oh Mann. Meinst du, aber so ja, und ironisch? Nee, guck mal, Geburtstagssong, also Geburtstag ist immer eigentlich das schwierigste Thema, ne?
Ah, aber komm,
also,
nicht für dich.
Weil einen neuen Geburtstagssong entwickeln, da könntest du ja Millionen mit verdienen, ne? Ja. Wenn du jetzt den neuen, geilen, also ne, im Endeffekt kann man ja auch Stevie Wonder abspielen und so und irgendwie.
Ja, aber wenn mich jetzt jemand fragen
hast
würde.
Du denn noch, hast du noch zum Gast noch irgendwelche Infos? Weil ich habe jetzt so, greifbar ist gerade gar nichts da.
Also da habe ich jetzt, ad hoc nicht viel. Also Aktualität, eine ältere Dame und sehr redegewandt.
Richtig, und Paroli.
Ja, die hat richtig.
Und Tim
richtig
hält die Schnauze,
Pfeffer.
Oder wie?
Ja, die hat richtig Pfeffer im Hintern.
Ja, geil, das ja. Zu wann brauchst du jetzt in der Stunde am besten, ne?
Ja, wie sagt man so schön? Am besten gestern. Entschuldigung. Sorry. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, schafft das Bo so schnell, würde ich sagen, natürlich.
Ja, sicher, Digga. Ja. Pass auf, ich schick dir was rüber.
Ja, geil. Ja. Bist der Beste. Danke, Bo. Ja, Bo nämlich.
Okay.
Tschüss.
Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit den geilsten Intros. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Lieber Sebastian, wie geht es dir?
Gut. Ehrlicherweise. Man traut sich ja kaum zu sagen, wenn die Leute an dieser Zeit fragen, wie es einem geht. Wir haben heute den 21. April und gehen über, die Folge von heute ist übermorgen, also wir sind sehr aktuell. Gut geht's mir.
Seltsam. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage gut.
Ja.
Weil das ist dann in dem Moment immer so eine Allgemeinaussage, dass man dann sagt, mir geht's persönlich gut. Aber ich habe natürlich Mammutbausteine gerade zu bewältigen und Mammutbaustellen irgendwie zu bearbeiten. Und wenn ich mich in diese Denkgasse hineinbegebe, dann bin ich auch ein bisschen sorgenschwer. Aber grundsätzlich muss ich sagen, geht es mir gut. So, das finde ich auch. Aber man fühlt sich nicht gut dabei, wenn man sagt, es geht einem gut.
Ja, es ist wirklich so. Es ist ganz seltsam. Und wir haben, um beim Thema zu bleiben, eigentlich einen schönen Anlass, denn Fiete Gastro ist eigentlich fast auf den Tag heute ein Jahr alt.
Ja, das ist, ich dachte gerade, du wolltest Hitlers Geburtstag erwähnen irgendwie, weil das ist ja relativ dicht. Den wievielten haben wir heute?
Das mache ich erst, wenn der Gast da ist. Warte mal ab, wer kommt.
Den wievielten haben wir heute?
Heute ist der 21. April.
Also den gestrigen da. Ich dachte gerade, du sagst jetzt, wir haben was zu feiern.
Nee, um Gottes Willen. Wobei, alles für die Quote, da kann man aber über Führerstag reden. Nein. Ja. Fiete Gastro, fast ein Jahr und natürlich die obligatorische Frage, hätte dir einer vor einem Jahr erzählt, dass wir den so feiern, wie er aktuell ist, nämlich wir können in kein Restaurant zum Anstoßen gehen, hättest du nicht geglaubt, wa?
Hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte nicht mal geglaubt, dass wir ein Jahr überleben, wenn ich ehrlich bin, ersten Podcast, die wir gemacht haben.
Ja, gut, okay.
Also wir haben in vielen Bereichen eine sehr schöne Lernkurve. Wir hatten einen sehr bunten Gästemix. Mit einigen konnte ich sehr viel anfangen, mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nicht ganz so viel. Das merkt man auch, das mag ich aber auch. Das ist, glaube ich, auch eine Kritik, die manchmal geäußert wird, dass ich vielleicht manchmal dann etwas unfreundlich oder pumpig bin. Aber hey, dafür ist es dann straight. Ich meine, das ist den Drops, den ich lutschen muss. Wenn ich Überraschungsgäste bekomme. Das ist, Überraschungsgäste ist nicht immer eine Freude. Also macht das mal, klingelt mal nachts um drei, selbst bei euren Verwandten und sehr engen Freunden und guckt mal nach, wie sehr die sich freuen. Und so ist es hier manchmal auch.
Ist wirklich so, ne? Ja. Weil man denkt ja nicht darüber nach, wie kann derjenige, den man überrascht, reagieren. Man hofft natürlich immer, es ist gut, aber Logo, vielleicht ist da auch jemand, mit dem du eine Geschichte hast oder wo du gar nichts weißt. Oder.
Und wir haben ja eine No-Go-Liste. Es gibt ja drei Leute, die ich, wenn du die hier einlädst, dann bin nicht nur ich meinen Job los, sondern du deinen Job auch, jedenfalls den im Rahmen von Fide Gastro, weil dann wäre Fide Gastro beerdigt. Ich hätte mal Spaß, ich werde ja nie, also ich rede ja wirklich eigentlich nie schlecht über andere Menschen in der Öffentlichkeit, außer sie verdient's und ich mag sie.
Okay.
So, also wenn ich öffentlich über irgendeine Person negativ rede, dann ist das schon ein Zeichen von Respekt. Mhm. Das klingt diffus, aber es ist wirklich so. Das ist ein bisschen das Prinzip von Kitchen Impossible. Diejenigen, die ich am meisten beleidige, das sind eigentlich die Menschen, die mir am nächsten stehen. Also scheint zu mir doch auf eine gewisse Art und Weise sehr nah zu sein.
Ja, danke. Trotz Social Distancing. Ja,
aber vielleicht mal so eine Spekulation. Ich hätte mal Interesse daran, ob die Fides dieser Welt mal spekulieren wollen, welche drei Leute bei mir nicht eingeladen werden dürfen.
Ja, das können Sie gerne machen.
Welche ein sofortiges Ende dieses Podcasts zur Bedeutung hätten.
Das könnte tatsächlich interessant sein. Ein
schöner Spekulationsmodus.
Einen haben wir mal so ein bisschen angeteasert. Kann aber auch sein, dass der rausgeschnitten wurde. Apropos Schneiden. Da wir heute sehr aktuell sind, Tim, möchte ich dich bitten, über die Themen, über die wir nicht sprechen möchten, heute nicht zu sprechen. Sonst müssen wir eine Nachtschicht im Schneideraum einlegen.
Du meinst, dass ich...
So. So. Was die Fides nicht mitbekommen haben, wir müssen schneiden, weil das Arschloch Melzer meint, der muss jetzt nochmal richtig einen raushauen. Herzlichen Glückwunsch.
War schön.
Aber der war nicht schlecht. Ja?
Hast du ein Häkchen gemacht?
Ach Gott, da hat er sich echt jetzt hier geoutet im Podcast.
Weißt du, das Gute an Corona ist, ich habe wieder Bock, so ein bisschen gallig zu sein.
Ja?
Ja, schon ein bisschen, weil ich manchmal sitze ich so bei mir auf dem Pott oder bin am Köcheln und trinke einen Portwein und ich denke, es gibt so eine Entwicklung, die Corona in mir auslöst. Ich werde sehr sarkastisch und ich fange an, auch Menschen zu hassen.
Ja.
Ja, aber so schön. Also ich kann mich so ein bisschen wie so ein Hausmeister. Ich finde, dass Hausmeister sehr schön hassen, die so ein bisschen pöbeln, so ein bisschen bollerig sind, aber am Ende des Tages sorgen sie ja doch dafür, dass das Haus abgeschlossen ist, der Vorgarten sauber und alles seinen geordneten Gang geht. Aber die pöbeln auch manchmal und manchmal bollern die auch. Und hin und wieder denke ich manchmal so, ich boller gerade.
Ich glaube, du könntest ein guter Hausmeister sein.
Oh,
nee, meine ich wirklich. Mit so einem grauen Kittel und mit so einem Schlüsselbund hinten an der Hose und...
Ja, allerdings von einer sehr großen Wohnanlage, damit ich meine Leute habe, die dann auch die Tätigkeiten ausüben.
Weil seit da wann waschen wir hier Autos im Garagenhof?
Ach, schön.
Ah, gut, Tim.
Also, eine wilde Zeit. Happy Birthday, Fide Gastro, Happy Birthday an alle Beteiligten. Vielen Dank noch sehr sich jungfräulich anfühlende, zurückliegende Jahr. Ganz, 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 ganz toll. Auch mir kommt es trotzdem länger vor.
Wirklich, aber, mir auch.
Fangen wir mal an. Haben wir geplänkelt, jetzt lass mal los.
Wir haben einen Gast heute hier und toll, dass dieser Gast da ist.
Ich hoffe, ein kulinarischer Gast.
Es ist eine Frau, genau. Und sie sagt zum Beispiel, ihr Essen ist gut auf den Anlass abgestimmt. Gerade so interessant, dass man für ein paar Minuten in den Teller abtauchen kann. Aber auch so schlicht, dass man immer wieder auftaucht, statt ernsthaft darüber nachzudenken.
Das hätte von mir sagen können, wenn ich so schön formulieren könnte.
Mhm.
Perfekt. Perfekte Umschreibung für ein perfektes
Essen. Ist gut, ne?
Das ist perfekt. Hätte ich nicht, also merke ich mir, muss ich mir nachher nochmal ausgedruckt mitgeben, weil ich bin morgen, glaube ich,
Stimmt, ja. Da willst du es dann zum Besten geben.
Nee, aber beim nächsten Interview, wenn man mich fragt, was ist denn eigentlich die Handschrift deines Essens? Weil das ist wirklich, das bringt es auf den Punkt.
Ich mache weiter. Gutes Essen, sagt sie, macht friedlich und stimmt kommunikativ. Wir servieren Family-Style, also nicht tellerweise, sondern wir packen große Schüsseln auf den Tisch und jeder bedient sich. So muss man sich auch gegenseitig helfen und das bringt näher. Ist ja auch so ein bisschen deine Einstellung zum Essen, ne?
Nicht ganz.
Kommunikatives, so, familiäres miteinander.
Ich bediene gerne das Bild der dampfenden Schüssel auf dem Tisch. Ich finde aber, dass viel Essen auch nicht in eine Schüssel passt.
Ich bediene die dampfende Schüssel woanders.
Nein, aber ich meine, weißt du, was ich meine? So dieses Bild, was man da hat, das Schüssel, das Familiäre, das Anreichen dessen, das ist ein sehr schönes Bild.
Mhm.
Wenn es aber eine reine Konzeptidee ist und sagen, ja, Sharing, dann also Sharing-Konzepte, finde ich relativ anstrengend derzeitig, weil eben noch gar nicht an das Gericht gedacht wird. Es gibt bestimmte Gerichte, die kannst du nicht teilen.
Beispiel?
Eine Suppe. Lass es doch einfach so im Raum schämen und sagen, ja, recht hast du. Doch, weil ich jetzt so irgendwo ein Beispiel fällt mir gerade kein
Schnitt.
Ein, aber, nein, aber das ist, wenn du so ein Drei-Komponenten-Essen hast, hier ist ein bisschen Püree, da ist ein Stück Fleisch, die Soße geht ins Püree, da ist noch eine Beilage, dann geht der erste da durch die Schüssel irgendwie so und dann, ja, was jetzt? Dann kann ich die Reste fressen. Wenn du jetzt das alles voneinander separierst, dann ist gut. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Hühnerfrikassee mit Reis in einem Teller anrichtest und jetzt teilt euch das, finde ich das nicht so geil.
Ja, okay, das verstehe ich.
So, stellst du mir aber die Schüssel mit dem Hühnerfrikassee in die Mitte und die Schüssel Reis in die Mitte, dann ist es wieder ein tolles Essen zum Teilen. Geht aber nicht um mich heute.
Sie ist auch anderthalb Jahre älter, als du es bist. Sie ist im Krieg geboren. Mit Hunger sind wir aufgewachsen, sagt sie. Das war für mich ein normales Gefühl. Alle hatten Hunger und alle haben komische Dinge gegessen. Wir sind in den Stadtpark gegangen und haben Bucheckern aufgesammelt und diese dann gegessen. Was sind denn Bucheckern? Ich habe noch nie gehört.
Na, so kleine Mini-Nüsschen, so dreieckige, die kann man sich, die Schale kann man sich auf die Nase kleben, sieht lustig aus.
Ach, das sind doch die vom dem Baum mit den fünfblättrigen Blättern.
Kannst du dir das, wie so eine Hase.
Oder so Propeller auch machen, ne, die dann so durch die Gegend fliegen.
Ich glaube gar nicht so unlecker. Kann mich jetzt aber auch nicht dran ändern, wann ich sie das letzte Mal gegessen habe. Ich glaube, es war auch im Krieg.
Mit 76 hat sie aufgehört zu arbeiten. Mit 76 hat sie aufgehört zu arbeiten. Sie hatte eine Catering-Firma, die ausschließlich fürs Fernsehen gearbeitet hat. Unter anderem für, das ist ja interessant, Markus Lanz.
76? Darf ich sagen, wie alt ist das denn bitte?
Ja, 76, also.
Und wie lange ist das her?
Das kann ich dir nicht sagen. Dafür müsste ich dir ja verraten, wie alt sie jetzt ist.
Wie alt ist sie denn?
81.
Leck mir am Arsch. 81?
Ja, ich habe sie jünger gemacht, als sie ist. Sie ist 82.
Keine Ahnung.
Ja, 82 Jahre.
81?
9 Enkelkinder.
Naja gut, in 81 Jahren hat man viel. Aber die Frage ist ja, von wie vielen Kindern? 9 Enkelkinder ist noch keine Leistung. Die Frage ist, von
das können
wie
wir sie
Kindern.
Gleich mal fragen.
Vielleicht wäre es ja die eine Tochter, wenn die 9 Kinder gekriegt hat, dann Respekt vor der Tochter.
Es sind 4 Kinder, soweit ich mich erinnere.
Ah, gute Zahl. Gute Zahl. Weiter.
Sie veröffentlicht Kochvideos im Internet, wie sich das für eine 82-Jährige gehört.
Immer noch.
Mehr denn je, dank Corona übrigens.
Kenn ich die?
Du kennst sie. Sie hat auch schon mal für dich gekocht. Und zwar, es ist schwierig überhaupt bei ihr zum Essen zu kommen, denn bis du einen Platz bei ihr bekommst, kann schon mal ein Dreivierteljahr ins Land ziehen. Sie bewirtet normalerweise bis zu 30 Personen jeden Freitag bei sich zu Hause im Wohnzimmer.
Ah.
Man nennt es auch das Harvestehuder Restaurant im Wohnzimmer.
Ja, ich weiß schon. Jetzt sag du, mach weiter. Erzähl mal weiter, was da noch für Informationen sind.
Wenn du dort
eine der schönsten Bekanntschaften kulinarischer Weise, die ich in den vergangenen 15 Jahren gemacht habe.
Und jetzt mach doch das, was ich alles schon erzählt habe, noch mehr
total
Sinn,
Sinn,
ne?
Total
noch mehr
Sinn.
Sinn.
Total Sinn.
Ich war auch vor ein paar Wochen da. Ein Essen bei ihr dauert exakt 5 Stunden. Keine Minute länger und keine Minute weniger.
Na gut, die ist 81, ne? Das braucht halt seine Zeit, bis das
Essen auf den
Tisch kommt.
18 Uhr macht sie auf und ja, aber
da merkt man übrigens tiefer Respekt an meinen Unverschämtheiten an der Stelle. Ich fange jetzt schon an, unverschämt zu werden.
Und dafür klopfst du dir auf die Schulter?
Ja, weil ich tiefen Respekt habe und ich finde, dass man den Leuten genau diesen Respekt auch entgegenbringen muss und nicht so einen geheuchelten, so einen Aichi-Pubaichi, sondern ich nehme sie da, wo sie ist, nämlich direkt auf Augenhöhe.
Wobei, ich wollte gerade sagen, ihr begegnet euch wirklich auf Augenhöhe, auch nicht nur kulinarisch, sondern auch verbal. Also die lässt sich die Butter auch nicht vom Brot nehmen.
Man könnte es auch anders sagen. Ich weiß nicht, ob sich das ziemt. Es ist auch eine Kodderschnauze.
Ich glaube, das kann man genau
so
sagen.
Das kann man so sagen, ja.
Um Punkt 23 Uhr musstest du damals auch gehen?
Ja.
Krass, ne?
Ja. Das Licht hat aber ein bisschen was damit zu tun, dass um 23 Uhr jeder Abend so ein bisschen seinen Entscheidungspunkt hat. So, entweder ist bis dahin die Stimmung sowieso schon im Keller oder sie kommt so langsam an dem Punkt, weil das Essen ist abgeschlossen. Und dann sitzt man ja und dieser Ort, an dem wir waren, kommen wir gleich noch genauer drauf, weil sie kommt ja dann hoffentlich gleich, ist ein wahnsinnig kommunikativer Ort und das hat wirklich nicht ausschließlich was mit Alkohol zu tun.
Ja.
Aber in einer geselligen Runde nach einem schönen Essen, der emotional so beladen ist, wird man ein wenig glückselig. Und Glückseligkeit in Verbindung mit Alkohol ist eine unfassbar tödliche Kombination für sehr lange und sehr harte Abende. Weil man kommt ins Philosophieren, man kommt ins Reden, man kommt und dazu wird meistens auch ein Glas Wein ausgeschenkt. Ja. Und dann könnte so ein schöner Abend, der bis dato ausschließlich positiv belegt war, auch was die Lautstärke für die Nachbarn angeht, ins Negative umkehren.
Genau, und davon gibt's ja jede Menge dort in dem Haus. Warst du in dem kleinen Raum zum Essen oder im großen Raum?
Ich glaube, wir waren im großen.
Im großen, ja. Okay, ja. Das heißt, dann sind da ja auch mindestens 20 Menschen ungefähr am Tisch.
Ich weiß nicht mehr, wie viel wir waren. Es war eine geschlossene Veranstaltung. Es war nämlich ein wunderschönes Geschenk, was ich bekommen habe von Freunden von mir. Ich wusste von diesem Restaurant nichts. Ich hatte irgendwann mal ganz peripher davon gehört, aber nicht so richtig, dass es bei mir auf die Festplatte gegangen ist. Die haben mir das zum Geburtstag geschenkt. Also die Freunde haben sich zusammengesammelt und haben gesagt, wir schenken dir einen Abend mit uns.
Ah, okay.
So. Und das eigentliche Geschenk ist der heutige Gast gewesen.
Genau, und bist du jetzt drauf gekommen, weil meine Wer-bin-ich-Notizen sind jetzt zu Ende.
Ja.
Aber ich glaube, du weißt, über wen wir reden.
Ja, leider fällt mir der Nachname gar nicht ein. Ich weiß nur den Vornamen, das ist nicht Monika.
Wie das Tier. Wie das Tier aus dem Wald mit dem langen, pelzigen Schwänzlein. Der Schlaue.
Monika Fuchs.
Ja, Monika Fuchs.
Fuchs war es.
Und jetzt dürfen wir sie gerne hereinbitten. Wir sind immer noch, komm gerne rein, Monika, immer noch auf großer sozialer Distanz.
Ja.
Ob dieser Tage. Dementsprechend zeichnen wir erneut in der Good School auf.
Fuchs war es.
Und da kommt sie, Monika Fuchs.
Elfengleich.
Setz dich gerne dahin.
Das Knutschen, das Drücken,
das ist dein Platz. 3 Meter von Tim entfernt und 2,5 von mir.
Darf man das sagen? Sie hat mir gerade ganz kurz den Scheitel getätschelt.
Das darf man natürlich sagen, Tim.
Und ich habe auch währenddessen die Luft angeatmet.
Ja,
und sie hat auch in die andere Richtung. Und das ist das, das dürfen nicht viele machen. Oberhaupt tätscheln dürfen nicht viele machen.
Und sie verzieht keine Miene dabei.
Und ich finde es, aber in dem Moment ist es ein Geschenk. Ich fühle mich gerade ganz gut.
Ritterschlag.
Schön, dich zu sehen.
Du hast doch eine Perücke auf den.
Nein, habe ich nicht.
Ach, heute nicht?
Nein, noch nie. Noch nie. Ich färbe auch nicht. Die Corona macht es auch langsam deutlich, weil ich ja jetzt seit geraumer Zeit auch nicht mehr zum Friseur konnte. Ich habe übrigens, wenn das so weiterläuft mit der Öffnung, ne? Am 4. Mai, Punkt 10 Uhr, stehe ich vor meinem Friseur und lass mir den Schädel wieder rasieren. Ich war schon kurz davor, hier die Britney Spears zu machen. Weil ich kriege irgendwann so eine Länge, die lässt sich gerade noch ganz gut in den Griff kriegen mit sehr viel Pomade oder Haarzeug. Aber wenn ich jetzt nichts im Haar habe, dann sehe ich wirklich aus wie so ein geplatzter Monchichi.
Wie findest du mich mit meinen längeren Haaren?
Gut.
Danke. Ich muss sagen, es
ist ja ganz neu. Du hast ja dadurch sowas wie ein Pony.
Ja, danke.
So, der ist ja sonst eher im Mittelkopf angesiedelt.
Aber ich muss sagen, mich beruhigt es ein bisschen, dass du so aussiehst, wie du aussiehst, weil das zeigt, dass du nicht irgendeinen Promi-Bonus hast und in irgendeinem Keller sitzt und dich dort, jetzt hätte ich fast gesagt, beschneiden lässt, die Haare schneiden lässt.
Ich muss gestehen, an der Stelle habe ich schon meinen Friseur mal angerufen, ob wir da nicht irgendwas machen können, und er sagt nein.
Gut, aber.
Einfach nein. Ganz gut. Und das fand ich sehr, sehr gut. Weil das war natürlich so, ich glaube, jeder hat so irgendeine Unbedarftheit, die er, unter der er leidet. Bei mir sind es wirklich die Haare, weil die Haare lassen mich auch müde aussehen und die erfordern Aufmerksamkeit. Und wenn die nicht perfekt sind, dann habe ich einen Scheißtag. Und bei mir ist ja wirklich so, mein Wellness ist ein Friseurbesuch.
Echt?
Ja, weil ich lasse ein bisschen die Seiten ankürzen sozusagen und dann sitzen die Haare perfekt und ich habe das Gefühl, ich bin gereinigt. Ich habe das Gefühl, ich bin sowas wie sauber.
Du meinst statt waschen?
Nee, das ist eine Möglichkeit. Ja nicht. Aber es ist ein ähnliches Gefühl wie Duschen im Urlaub. Man ist so da.
Das ist ein anderes. Also, bevor wir loslegen und ihr beide genau zu Wort kommt, erzähle ich kurz, wen wir haben. Monika Fuchs ist sowas wie der Prototyp eines Tim Melzers. Wer Monika blöd kommt, den lässt sie blöd aussehen. Wer Monika bewundert, dem gibt sie selbstverständlich recht. Und wer von Monika bekocht wird, der wird satt. Kurz, Monika ist Machertyp, trägt das Herz auf der Zunge und hat Kochen im Blut. Die feine Dame, das mag man zumindest meinen, wenn man zu ihr nach Hause in die wunderschöne, altehrwürdige Isestraße zwischen Eppendorf und Harvestehude einlädt, ist die wohl jüngst gebliebene Rentnerin Hamburgs. Aber anstatt sich die Zeit mit Reisen, Kreuzworträtseln und Scrabble zu vertreiben, beantwortet sie lieber E-Mails, hunderte davon, denn ganz Hamburg will bei ihr essen, aber nur circa 30 pro Woche schaffen es. Zu Tisch, Monika, heißt es beinahe jeden Freitag in der Woche und das Ganze ist eine Mischung aus Rosamunde Pilcher-Film und Agatha Christie-Roman. Vom wohlsituierten Arzt über die örtliche Kosmetikerin bis zum hippen Werber ist jede Menge dabei, was dem einen Gast mehr und dem anderen weniger schmecken könnte. Genau wie die 5 Gänge, die Monika zusammen mit einer Freundin von 18 bis exakt 23 Uhr servieren wird. Denn auch hier weiß man lange nicht, was es geben wird, bis es dann vor einem steht. Apropos, wer da vor einem steht und heute bei Fiete sitzt, ist mindestens genauso interessant. Monika Fuchs war Avant-Beraterin in den USA, Verfasserin von Kitschromanen, Leibköchin von Reinhold Beckmann, betreibt einen eigenen YouTube-Kanal und typisch Macherin, seit neuestem eine Terrassenküche, Corona lässt grüßen. Aber lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen, denn das, lieber Tim, wird sie sich heute sicher nicht nehmen lassen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro in der Geburtstagssendung. Monika Fuchs.
Herzlichen Glückwunsch.
Guck mal an. Und das ist so krass für die Hörer, weil es halt natürlich kein Bild, aber man kann es Bilder
später auf
anschauen.
Alle Fälle.
Na klar. Wo anschauen nochmal?
Oh.
Da ist sie, glaube ich, also, weiter als ich.
Instagram, YouTube.
Kann man sich das Ganze angucken. Denn in der Tat sitzt Monika Fuchs vor mir und wenn man sie sieht, würde man so ein bisschen eher Rosamunde Pilcher andenken. Ja, da ist schon ein
innen oder außen?
Außen. Nur außen. Ausschließlich. Du siehst aus wie eine feine Dame. Du hast eine tolle Haarfarbe.
Ja, sie könnte auch vom Rosenschneiden gerade kommen.
Sie könnte vom Rosenschneiden kommen. Es hat so ein bisschen was Gärtnerisches da, auch die Farbkomposition. Das ist dieser Good Old Britain Look, den ja Hamburg-Eppendorf auch sehr mag, muss man aber sagen.
Scheiße, Jungs, lass mich mal zufrieden.
Nee, ist alles gut. Cool, cool. Und ich weiß, aber ich habe sie ja kennengelernt. Und da drunter ist eine blutjunge Stute. Da ist ein blutjunges Mädchen wirklich mit sehr viel Unvernunft oder nicht Unvernunft, aber mit sehr viel wilden Geist und nicht auf Krampf, nicht so wie ich, wenn ich jetzt mir einen Porsche kaufen würde, dann wäre ich halt ein 50-jähriger alter, dicker Mann, der versucht, über die Kompensation des Motorengefährtes so eine gewisse Jugendlichkeit auszustrahlen, sondern bei dir ist es im Geiste. Ich freue mich wahnsinnig. Schön, dass du da bist.
Ja,
ich freue mich auch.
So.
Ich finde das sehr spannend.
Fangen wir erstmal an, bevor wir auf so heutige Elemente, weil das würde mich nachher auch schon
noch ein bisschen interessieren. Wir haben natürlich ein Thema.
Avon-Beraterin, das ist Lippenstift. Das heißt, sowas wie Tupperware bloß für hübsch machen.
Tupperware in Sachen Kosmetik.
Ja.
Also nicht nur Lippenstift, also Kosmetik. Ja. Ne? Und da gehst du dann hin, war in Amerika, und da gehst du dann hin und dann sagst du, Good morning, I'm Mrs. sowieso Avon Calling.
Ja.
Das muss drin sein, das ist deren Werbeslogan, Avon Calling. Ich hatte nur das Pech, dass ich in einem Slum, wo ausschließlich Schwarze wohnten, eingesetzt wurde. Und mach das mal. Geh mal da rein, mit einem blauen Kostümchen, hohen Absätzen, kleinen Köfferchen, gehst in diese Slums, in Pittsburgh, Pennsylvania war das, und versuch mal diesen armen Leuten, die ja fast alle arbeitslos waren, jetzt Kosmetik anzudrehen, buchstäblich. Ne? Ist mir aber gelungen. Erst haben sie die Hunde hinter mir gehetzt und die Ehemänner haben einen Knüppel gedroht. Und jetzt, das habe ich 4 Jahre gemacht fast, standen schon an der Tür. Die haben von ihrem wenigen Geld schon was zusammengespart, um sich bei mir was zu kaufen. Ich habe gelernt, Schweinedarm bei denen zu essen und überhaupt so einige Gerichte, die ich gar nicht benennen möchte.
Soul Food.
American Karpfen, ne? Das ist also was anderes als unser Karpfen.
Das ist so ein
mulmiger Fisch, der aber nicht so durchgespült ist, weißt du? Hardcore. Und wir haben uns geliebt.
Du hast in Amerika gearbeitet, also wirst du in Amerika auch gelebt haben. Warum?
Ich bin ein Jahr mit 18 nach Amerika ausgewandert. Ich habe immer Fernweh statt Heimweh und war dort ein Jahr.
Darf ich ganz kurz fragen, das war 1900 wann?
Warte mal, ich bin 38 geboren, machen wir 18 Jahre weiter.
1956.
Da ging kein Mensch nach Amerika.
Niemand?
Als Mädchen alleine auch nicht.
Niemand?
Nein.
Aber ich. Warum?
Abenteuer im Blut.
Ich sag mal, Menschen, die sonst unter den Bedingungen irgendwie ein Jahr nach Amerika gehen, die haben Dreck am Stecken. Die müssen weg. Die haben jemanden geschwängert und müssen weg.
Das habe ich schön so inszeniert. Das war meine Sehnsucht. Ich wollte mal nach Amerika. Wir haben alle für Amerika geschwärmt. Ne? Und dann habe ich meinen Eltern so lange einen depressiven Teenager vorgespielt, bis richtig gezielt. Ne? Immer so Kopf runter, dann den Arm so auf die Stirn und dann weinend, wenn die nach Hause kamen, die Eltern. Und dass die dann sich wohl Sorgen gemacht haben, hat mein Vater gesagt, wenn du dir das Geld zusammensparst für eine Überfahrt, kostete damals 800 Mark, D-Mark, dann gebe ich dir nochmal die gleiche Summe und dann darfst du nach Amerika.
Ach krass.
Und dann habe ich gearbeitet wie eine Wahnsinnige, habe das in, ich glaube, 2 oder 2,5 Jahren hat das gedauert, hatte ich diese 800 Mark zusammen, dann hat er mir 800 Mark gegeben, dann bin ich auf die Bremen gestiegen, von Bremerhaven aus, bin nach Amerika getingelt und einmal quer übers Land oder durchs Land. Und die 800 Mark, die ich mit hatte, in Dollar jetzt umgewechselt, die haben natürlich von hier bis gerade mal da drüben gereicht. Und dann musste ich alles machen, was man nur machen kann, damit man eine warme Mahlzeit kriegt und dass einem jemand auch mal ein paar Schuhe schenkt. Die hatten unten nämlich schon Löcher. Und dass ich da übernachten durfte irgendwo und dann möglichst auch gleich ein paar Tage oder Wochen. Und das habe ich geschafft. Das war genial. Und dann bin ich in Sacramento, das ist Kalifornien, war ich dabei, ein Schaufenster in einem Kaufhaus zu dekorieren. Und da hat mich jemand beobachtet und hat mich denunziert. Da fehlten mir noch 3 Wochen von einem Jahr, von diesem Jahr, was ich da bleiben wollte. Und da musste ich 3 Wochen oder 2 Wochen früher das Land verlassen.
Also weil du überhaupt keine Aufenthaltsgenehmigung hattest, nichts?
Nein, und ich hatte nicht die nötigen Erlaubnisse zu arbeiten. Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr hatte ich, aber ich durfte nicht arbeiten. Und ich war in einem Schaufenster eines Kaufhauses und dekorierte da. Ja. Eindeutig Arbeit.
Und weißt du, wer dich denunziert hat?
Nee, das ist ein anonymes Schweinchen.
Lustigerweise hast du das gemacht, wovon ich immer rede, was ich machen wollte, was meine Karriere sozusagen in die Gänge bringen sollte.
Ja.
Mein Traum war, mir die Überfahrt an Bord eines Schiffes nach Amerika mit Deckschrubben oder mit Hiwi-Arbeiten, mit Kombüsen-Arbeiten etc. zu verdienen, um in Amerika dem Traum nachzukommen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also Millionär hatte ich nicht ganz so, aber diesen Tellerwäscher-Moment, dass man wirklich sagt, nee, ich mach das abenteuerlos, man plockert, man das, was man jetzt unter Work and Travel so verkauft irgendwie.
Naja, wobei das gemütlich ist, weil die meisten haben Mamis Kreditkarte dabei.
Genau,
ne?
Und ich habe eine Bewerbung abgeschickt, hier noch aus Deutschland damals, Waldorf Astoria, New York. Das war das einzige Ding, was ich kann.
Ja. Das wird gerade krass renoviert.
Wird es?
Über mehrere Jahre.
Und ich hatte halt keinerlei Fähigkeiten, also nichts, was mich dazu berechtigt hätte, dort eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, habe eine Absage bekommen und da ich aber unbedingt ins Ausland wollte, habe ich meinen Traum begraben und das war jetzt so eine Idee, kein Traum. Ein Traum würde ich versuchen zu realisieren, es war eine Idee und bin stattdessen nach England gegangen. Deshalb Respekt, ich meine nochmal, das ist 40 Jahre früher gewesen. Alleine Mädchen nach Amerika zu der Zeit, nach dem Krieg.
Im Waldorf hat man übrigens gefrühstückt.
Wie bitte?
Da ging man hin zum Frühstück.
Du auch?
Hm,
aber nicht damals schon. Wollte ich gerade sagen.
Genau das Gegenteil.
Wollte ich gerade sagen, also wenn du das so erzählst, wie du da erstmal Fuß gefasst hast. Wie kam dein Hang irgendwann mal zur Kulinarik? Was war das große Zwischenstück? Du bist dann irgendwann wieder nach Deutschland.
Ja, das ist jetzt ein Riesenschwung. Also ich habe auf der Rückfahrt von Amerika meinen ersten Ehemann kennengelernt.
Wie viel gab es nachher All-In?
2.
2, gut. Das ist,
willst du die Liebhaber auch wissen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich hätte gerne die Liebhaber gewusst.
Warum denn nicht?
Außerhalb oder währenddessen? Nur die Liebhaber außerhalb, bitte.
Gemeinsam.
Gut, wie viele?
Das sage ich dir nachher.
Okay, gut.
Durch die Maske.
Gut.
Nein, also auf der Rückfahrt von Amerika habe ich meinen ersten Ehemann, der war ein Architekt, der lebt in Pittsburgh, kennengelernt. Und er in der ersten Klasse, ich unten direkt neben dem Heizraum, ohne Fenster, 4 Leute in der Dingskombüse und grauenvoll. Und ich bin dann immer über den Zaun, der erste Klasse von Holzklasse trennte, mit gerafften Röcken rüber. Der Kapitän stand oben auf seinem Thron und hat mir freundlich zugewunken. Da muss ein sehr netter Mensch gewesen sein.
Oder du warst sehr, oder man bist immer noch, aber damals warst du sehr,
sehr hübsch.
War
ich ein bisschen hübscher, ja.
Ja, nicht hübscher.
Und
oder weißt du, was ich meine?
Der hat das toleriert und so war ich also eigentlich jeden Tag in der ersten Klasse.
Ja.
Und dieser Mann, den ich da kennengelernt habe, der hat dann wie ein Geisteskranker mich geworben. Aber ich war ja schon Amerika verliebt, also ich musste mich nur noch ein bisschen in ihn verlieben.
Ja.
Und dann klappte die Chose. Und dann bin ich eben nach Amerika gekommen und habe da 7 Jahre gelebt.
Wo?
In Pittsburgh. Ja. In Pittsburgh. Und die ersten 3 Jahre waren Luxus pur, deswegen sage ich Waldorf Frühstück. Und im Commodore gewohnt und was weiß ich wo gekauft. Und
bisschen Golddigger, ne?
Ja,
ja, richtig. Das habe ich aber nicht gewusst. Grad. Also der Mann war schlau gedacht, mir das nicht vorher zu sagen.
Ja.
Das habe ich erst später rausgefunden. Und dann wurde er leider krank. Eine Gemütskrankheit, sage ich mal. Und dann kam eben diese schlimme Zeit, wo ich da den Avon Calling machte und Bedienung wurde. Ich sollte Hostess sein, weil ich so vornehm aussehe. Und dann habe ich gesagt, darf ich bitte Bedienung sein? Die hatten immer so einen dicken Bauch, das war das Trinkgeld, ne?
Ah, okay.
Die hatten unter ihren Schürzchen immer so ein Geld-Dings. Und das war immer so schön voll. Und das habe ich dann, 4 Jahre gemacht. Und dann bin ich mit Sohn zurück nach Deutschland gegangen, weil das dann mit der Krankheit nicht mehr möglich war, ja, zusammenzuleben. Also das war richtig Schicksal, ne? War ein toller Mann. Also Krankheit war gemein. Und dann bin ich, habe ich irgendwann mal meinen zweiten Ehemann kennengelernt und der kam ja aus der Gastronomie, mhm, beziehungsweise Hotellerie. Mhm. Und mit dem bin ich dann einmal so um die Welt gezischt.
Wo hast du den kennengelernt?
Als ich zurückkam nach Deutschland, ich bin eigentlich Textildesignerin, mhm, aber jahrelang nichts gemacht. Also ich konnte perfektes Englisch oder Amerikanisch. Und da machte das Hotel Intercontinental auf in Hannover.
Ja.
Das war die Sensation überhaupt, amerikanisches Hotel oder unter amerikanischen.
Wie eine Parallele, da habe ich gelernt im Intercontinental. Nee,
welchen? Aber du in Hamburger, ne?
Ja.
Ach.
Ich habe ja in Hamburg gelernt.
Hier aber bei immerhin. Uns? Hier vorne, ne?
Ja.
Oh nee.
Ich glaube, da hatten wir auch schon dein Mann und mein Lehrmeister kannten sich, glaube ich. Helmut Hellwig.
Ja, klar.
So. Das ja, waren ja so die, das war ja so die alte Brigade der alten Köche, der alten,
ja,
der wirklichen Küchenchefs. Der
ja, ja, noch die richtigen Chefs.
Die, ne, richtigen Küchenchefs.
Ja, ja, also von davon muss immer die Frau sein. Ja? Dann ist aber was los.
Aber heißt richtiger Küchenchef, die haben gebrüllt? Oder was meinst
nein,
du?
Nein, 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 nein.
Aber es gibt ja, inzwischen ist ja immer so eine sehr flache Hierarchie. Oder aber eben, dass du durch irgendeine bestimmte Verhaltensregeln meinst, chefiger zu sein. Aber die hatten so eine Grundautorität in, mhm, sich drin. Also,
ja,
ich glaube, es war noch ein autoritärerer Führungsstil, der aber nichts, was nicht bedeutet, verachtender oder menschenverachtender, nee, sondern die, es war einfach jemand, da wusstest du, der ist fertig.
Ist dieses, diese Brüllerei gab es ja da nicht mehr. Ja. Ne? Dieses, das hat mein Mann also wahnsinnig abgelehnt und es musste sehr leise sein in seiner Küche. Keiner durfte sich privat unterhalten und ich kenne ja auch noch so Küchen aus anderen Ländern, hm, wo die das übliche Brüllen, ne? Hm, schwitzen, hm, brüllen, schmeißen, hm, hm, Wutanfall kriegen und weiterkochen, ne? Das war bei ihm strikt verboten.
Und er war Küchenchef mit der Continental in Hannover.
In Hannover, hat die Eröffnung, ja, gemacht, ja, und da habe ich ihn kennengelernt. Und wir haben am gleichen Tag Geburtstag, mhm, in seinen vornehmen Glaskasten getreten, mitten, mhm, in der Küche. Und habe gesagt, oh, Herr Fuchs, Sie haben ja auch heute am gleichen Tag Geburtstag. Und da hat er nur so eine Handbewegung so weggewischt, so raus hier, ne, mhm, du Laus, verschwinde. Mich spricht dir keiner an. Ich kann den richtig super, ich wollte das Wort gerade sagen, schlimm ich fand ich
genau
den.
Genau, was du
autoritärer
meinst.
Knüppel. Ja. Ne? Dann nochmal 2,3 Meter groß und nochmal diesen Hut da oben drauf. Ne? Mhm. Das ist ja wie so ein Gespenst. Ne?
Oh.
Und dann immer mürrisches Gesicht. Ne? Und dann ein Stündchen später kam er in mein Büro, wo ich da arbeitete und brachte mir einen kleinen Kuchen und hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich wusste nicht, das stimmt ja wirklich, Sie haben auch Geburtstag. Und hat das dann so ein bisschen peinlich berührt, so ein Riesenkerl, auf meinen Schreibtisch gestellt, hat sich rückwärts aus dem Raum zurückgezogen, ist mit dem Kopf, als er sich aufrichten wollte, gegen die Kante oben geknallt und ist sowas von zu Boden gegangen, lachend im Gesicht auf den Fußboden. Das war schön.
Ist dir sozusagen zu Füßen gefallen. Zu Füßen gefallen.
Und dann ging das los zwischen uns. Mit dem bin ich dann also nach Neuseeland ausgewandert und dann sind wir auf die Philippinen ausgewandert und dann habe ich die Kinder gekriegt, alle im Ausland. Und
weitere 3?
Bitte?
Weitere 3?
Weitere 3, ja. Weitere 4. Eins ist gestorben.
Ui.
Das muss man ja auch durchleben, durchstehen. Und
Ui soll das jetzt nicht abtauen. Ui ist so eine Reaktion.
Nee, das, ich habe das schon richtig verstanden. Okay. Ich erwähne das auch immer nur so ein bisschen, damit er nicht so ganz gestorben ist, hm, da oben. Ne? Hm. Ja, und dann bin ich irgendwann mal mit den Kindern in Deutschland geblieben. Mhm. Ich kann das gar nicht alles so erzählen. Da kamen noch ganz viele andere Dinge. Mein Mann entschloss sich, zurück nach Deutschland zu gehen, aber sowas von gegen meinen Willen. Denn er war inzwischen Food and Beverage, wie heißt das, Wirtschaftsdirektor, ne? Heißt das in Deutsch. Ne? Und im Ausland ging es einem blendend. Auch als Ehefrau, wir durften ja nicht arbeiten, es ging einem blendend. Und jetzt wollte er plötzlich zurück zu Mama, die einen Landgasthof hatte, im südlichen Schwarzwald, wo man Alemanne spricht.
Stimmt.
Und Mama hat gerufen und 2 Meter Söhnlein folgte. Und ich habe protestiert wie verrückt. Es war nichts zu machen, wir mussten dahin. 4 Kinder, ein Kindermädchen. Weil ich musste ja mit, das ist so üblich, man muss mitarbeiten. Mhm. Man darf da nicht in solchen Konstellationen
zu Hause bleiben. Das ist das legendäre Spielweg, oder
das
nicht?
Das ist Spielweg, ja.
Der Spielweg, Victoria Fuchs.
Ja, mhm. Vicky, das ist meine Verwandte.
Victoria Fuchs, was eine Kodderschnauze. Ja. Blutjung ist wirklich sehr energetisches Mädchen mit einem richtig guten Küchenstil irgendwie. Lauter Flusen im Kopf, also wirklich ein einziger Flummi, durfte ich im Rahmen von Kitchen Impossible und natürlich auch Ready to Beef kennenlernen, auch persönlich kennenlernen. Vorher kannte ich nur ihren Vater. Und
woher kanntest du den?
Ich bin da mit Freunden zu Besuch gewesen und wir haben Wurst zusammen gemacht.
Ach so, du hast den Wurstkurs mitgemacht.
Mit einem befreundeten Künstler, Stefan Strumbel. Durch die Max Mutzke und Stefan Strumbel haben mir den Schwarzwald nahegebracht.
Max so, Mutzke.
Ich war immer so ein Anti-Deutschland-Urlauber. Schwarzwald war für mich Fahrradtourismus mit Funktionsklamotten und Landkarte auf dem Gepäckträger vorne drauf. Also es war alles so.
Ich denk gerade, wie Tim den Reißverschluss am Knie aufmacht und plötzlich eine kurze Hose.
Ja, genau so. Das war nicht, und ich war auf einer Reise durch Europa und habe bei Max Mutzke Stopp gemacht.
Ja. Yeah.
Und dann sind wir halt gemeinsam über Stefan Strumbel, haben wir eine Schwarzwaldtour gemacht, haben Metzger besucht, Forellenhöfe und anderem eben das auch das Restaurant Spielweg.
Ja, ja,
das ist. Und hab mit Papa Wurst gemacht. Und wir waren, das war ein skurriler Moment. Teile von den Rammsteinern waren da auch und haben mit ihren Verwandten gleichzeitig Kaffee und Kuchen da gegessen, also mit ihren Omis und Opis. So, auch das gibt es. Ganz, wie ist er nochmal? Nicht Bomber, fällt mir gleich ein. Jemand, der da auch so ein paar Dinge organisiert hat, Ganzkörper tätowiert, zwei Pitbulls drumherum und trutschige Omis, die Erdbeerkuchen gegessen haben. Und es war eine dermaßen skurrile Anordnung von Menschen, die diesen wunderschönen Ort besucht haben und eben dieses ganz tolle kulinarische Produkte auch genossen haben. Ganz toll. Also für mich so eine, wenn man ausländischen Touristen Deutschland ein bisschen erklären möchte, in einer Mischung aus Modernität und Tradition, kann ich das Restaurant Spielweg sehr, sehr, sehr empfehlen, weil das ist ein Mehrgenerationshaus. Es ist auf der einen Seite klassisch traditionell Schwarzwald, visuell bis zum Erbrechen, also mehr Klischee geht nicht. Und dann wird es aber mit sehr jungem Geist gefüllt. Und das ist,
seit
das
Neuesten,
ist ganz toll.
Ne? Ja. Seit Neuesten. Ja. Also seitdem die Töchter übernommen haben. Mein Vater hat ja ein bisschen Krankheit ereilt, aber seine Wurstsachen macht er immer noch. Und macht ja auch wunderbaren Käse, aber das macht auch jetzt anders, kann er körperlich nicht mehr so. Aber die beiden Mädels sind hervorragend. Die haben es ja von der Pike auf gelernt und die sind jung und frisch und frech und und ergänzen sich auch gut. Die sind sehr unterschiedlich, die beiden Mädels. Und die haben jetzt aber gewaltig renoviert und alles umgestaltet. Und ich habe es noch nicht gesehen.
Ich auch noch nicht.
Also Oma Friedas Flair, der da so immer noch hochgehalten wurde, also Schwiegermutter von mir.
Ja.
Ich glaube, da ist nichts mehr von über oder nicht viel. Und das Essen hat sich entsprechend auch geändert, aber nicht so, dass man sagt, oh, schade.
Essen ändert sich ja immer, das ist ja das Schöne. Ja. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch das, was bei dir nachher auf den Tisch kommt. Du hast das, glaube ich, so schön formuliert.
Ganz oben.
Ja, nee, irgendwie so, du gehst ja sehr fachlich voran. So Geschmacksänderungen werden im limbischen System gespeichert. Das ist derselbe Ort im Gehirn, der auch für unsere Emotionen zuständig ist. Das ist ja das, was wir sozusagen immer wieder mit Traditionen sagen, ne? Und der Butterkuchen des Opas, der Eintopf der Großmutter, der Salat von bestimmten Personen. Das ist ja diese Kombination aus beidem, dass eben dieser Geschmack zur Emotion wird. Und das hat ja irgendwann mal angefangen. Und die Tradition und die Erinnerung, die du sozusagen regelmäßig immer wieder erwächst, müssen ja auch irgendwann mal gestartet sein. Und ich glaube, Vicky geht einen Weg, weil sie genug Anstand und Respekt vor der Tradition hat, aber auch genug Unvernunft und Frechheit und die Jugend im Kopf.
Aber was dem Laden gut tut.
Ja. Ich kombiniere das auch mal mit anderen Dingen, weil ich baue mir meine eigene Tradition
auch sehr viel auch asiatisch.
Ja, meine ich ja. Aber
das ist,
aber
eben, das ist mutig.
Das ist sehr mutig. Ja. Das ist in einigen Bereichen vielleicht auch unvernünftig, aber Gott sei Dank. Ich finde, Jugend muss unvernünftig sein. Und wenn wir nur die Erfahrung der Alten übernehmen, und damit meine ich jetzt keine anwesenden Personen, dann ist es auch lang. Wir müssen eigene Erfahrungen, wir müssen eigene Fehler machen, wir müssen eigene, also ich jetzt auch nicht mehr, aber in meiner Jugend auch übers Ziel hinausschießen.
Ja, natürlich, das ist doch ganz wichtig.
Wir müssen eigene Emotionen herstellen, weil immer nur der Transporteur des Gefühls einer anderen Person zu sein, ist auch nicht richtig.
Nee.
Aber immer wieder ziehen. Weil mein größtes Geschenk wird irgendwann mal sein, ich werde es dann leider nicht mehr erleben,
dass
irgendwann meine Familie am Tisch sitzt und ich rede jetzt mal so 2-3 Generationen weiter und sage, das ist übrigens der Steckrüben, ein Topf von Opa. Und in dem Moment weiß jeder, dass ich der Opa bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. So dieses Gefühl. Ich habe das ja selber in meiner Familie auch. Der Steckrübeneintopf meiner Urgroßmutter. Meine eine Oma hat einen fantastischen Gurkensalat gemacht mit Sauerrahmdressing. Ja. Das ist ein Geschmack, wenn ich den, ich denke jedes Mal, wenn ich diesen Salat mache, an genau diese Person.
Ja, ja. Sehr süddeutsch.
Und ich habe einen bestimmten Geruch in der Nase, weil die hatte so Sesselschoner, weißt du, so ja. Ärmelschoner.
Ja, sowas gab's.
Klar. Die haben sich so bestimmt, wenn du gegen den Strich gebürstet, haben die sich ganz komisch angefühlt. Und eigentlich so war das eher Kunststoff als alles andere. Mhm. So fühlte es sich auf jeden Fall an. Und die Wohnung hat einen ganz bestimmten Geruch. Und wenn Kaffee gekocht worden ist, hat es auch einen bestimmten Geruch. Und der, auch der Putzgeruch im Treppenhaus war auch ganz besonders. Das ist auf einmal, und ich mache nur Gurkensalat. Und auf einmal sind so ganz viele Bilder.
Ganz viele Bilder plappen dann so hoch.
Die das, und das ist, glaube ich, das, was du damit aussagen willst. Das ist eben, eigentlich ist es nur Geschmack. Eigentlich ist es ja nur Salz, Pfeffer, Zucker. Also süß, sauer, salzig. Aber es ist irgendwo immer connected mit ganz tollen Momenten in der Erinnerung heraus.
Das stimmt.
Und diese Erinnerung möchte ich gerne irgendwann mal bei Menschen verursacht haben. Und das kann ich ja nur durch ständiges Wiederholen. Das ist ja, vielleicht gibt es manchmal so Gerichte, die hast du einmal gegessen. Dann fängst du an, aber irgendwann überborden die Emotionen und du verlierst den Geschmack. Das heißt, du lügst jetzt langsam so selber vor, wie lecker es eigentlich war. Aber du kannst eben auch über ein Gericht, was immer und immer wiederholt wird, das wird zur Tradition.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Finde ich schon.
Okay, unterschreibe ich, ja.
Das kommt von dir, das kommt nicht von mir. Das ist ein Satz von dir.
Das ist viel...
Nee, du hast eine falsche... Das ist der falsche Zettel. Das ist der Schmierzettel.
Ja, aber der passt.
Das war das erste Thema der Sendung. Ja. Und wir haben das... Oder ich habe das Thema dann ja nochmal umgedingst. Also die... Das passt aber perfekt.
Also ja, natürlich. Ich habe ja
beide Themen auf die gleiche Person vorbereitet, deswegen passt es natürlich. Aber das Thema, auf das wir heute zu sprechen kommen wollen, ist die linke Seite.
Gut.
Ich habe eben nämlich ganz kurz gedacht, als du mit dem Nimbus da ankamst, dachte ich so, das ist doch das andere Thema, was ist denn jetzt hier los?
Aber es wird ja auch noch schön geschrieben und das passt wirklich wie Faust aufs Auge zu dem, was du auch sagst. Bin ich 100%. Ja.
Ich bin total überrascht, dass Vicky Fuchs zu euch gehört, weil die habe ich auch eingeladen. Die kommt in der kommenden Staffel.
Ah, die kommt.
Ja, also kann ich jetzt ja so sagen.
Dann kann ich
ja
schon Feierabend machen, weil die sabbelt mich in Grund und Boden.
Und ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe einmal mit ihr telefoniert und während des Telefonats habe ich den ganzen Haushalt gemacht, weil die war wie du, die hat nicht aufgehört. Ja. Aber hat Spaß gemacht.
Gegen die hieß ich die weiße Fahne. Aber kommen wir wieder zu dir.
Die haben alle dieses fuchsische Organ, das nenne ich, die haben diese, eins meiner Kinder hat das, die, wenn die sprechen, dann hört man die sprechen.
Ja.
Und dann hören die auch nicht so schnell wieder auf zu sprechen.
Ja.
Weil sie müssen das jetzt mal sagen, damit du das auch verstehst.
Ja.
Ja, und wenn du das nicht verstehen willst, dann musst du das verstehen.
So, jetzt warst du Ahornberaterin, Stoffdesignerin, Ehefrau, Lucky Frau in Neuseeland. Jetzt bist du zurück nach Deutschland, nach Hannover und hast angefangen im Spielweg mithelfen zu müssen gegen deinen Willen.
Nein, ich bin aus Amerika zurück nach Hannover, habe da im Interconti gearbeitet, habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Wir sind ausgewandert, man musste noch auswandern nach Neuseeland. Da wurde das erste große Interconti eröffnet. Das erste, das war ein Landesfeiertag, also wirklich. Und dann sind wir von da aus weiter auf die Philippinen. Da war auch wieder ein Interconti. Was mein Mann eröffnen musste, der war immer dieser Eröffnungsspezialist. Das war sein Spezialgebiet. Aber da stand er dann schon nicht mehr in der Küche. Also da hat er das von oben gemacht. Und dann wollte er plötzlich zurück in den kleinen Schwarzwald, hinter die kleinen grünen Tannen, in den kleinen Gasthof. Und seine Mutter war ja noch die Herrscherin aller Dinge. Und da wollte er sich dann so neben sie stellen. Und ihm wurde gesagt, er soll das mal übernehmen, denkst du, ne? Der wurde in die Küche gestopft, hatte neben sich einen völlig dummbüdeligen Küchenchef, der ihm nicht das Wasser reichen konnte, überhaupt nicht. Und hat natürlich vor sich hingelitten und da war nichts mit übernehmen oder so. Und ich stand hinterm Tresen, wo ich schon immer wahnsinnig gern stehen wollte, Getränke ausschenkend, mein Traum.
Also nicht?
Nein, Himmel, das war das Hinterletzte, was ich machen wollte.
Warum?
Das muss man aber. In so einer Gastrofamilie, da muss jeder ran.
Ja.
Da gibt es kein Wenn und Aber. Heute würde mir das Spaß machen, ne?
Ja, das machen wir.
Ja, heute dafür. Würde mir das ein Mord, da würde ich ein Theaterstück draus machen. Aber damals war das für mich furchtbar. Ganz furchtbar. Und da musste ich immer mit dem letzten Gast, der sich dann endlich in die Besinnungslosigkeit, Soff kann man schon sagen, am Badischen Wein, musste ich so lange da neben dem sitzen, bis der nach Hause ging. Ja, grauenvoll.
Deshalb jetzt auch die 11-Uhr-Regel.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Da kommt nein, das war nur etwas, es war keine gute Kombi und das hat auch nur ein Jahr gedauert. Dann sind die beiden Brüder sich an die Krawatten gegangen oder an die Köchetücher gegangen. Und dann wurde das auseinanderdividiert und wir standen dann da, hatten inzwischen ein altes Schulhaus gekauft und renoviert. Und ich hatte noch ein Pflegekind dazu gekriegt, also 5 Kinder. Bei mir ist ja immer Tür auf, ne, können alle kommen, so. Und wir standen vorm Nichts. Und dann hat mein Mann in Frankfurt weitergemacht bei der Lufthansa, LSG. Mhm. Gastronomie. Mhm. Und mich hat er im Schwarzwald sitzen lassen, da oben auf dem Berg, wo nachmittags um 3 schon Schatten ist.
Also Wochenendbeziehung oder sitzen lassen?
Wochenendbeziehung. Gut. Nein, überhaupt nicht sitzen lassen. Ja, er fand das auch herrlich, nach Hause zu kommen, da oben auf des Berges Spitze. Und und dann fand er herrlich, das alte Schulhaus und so. Und hat immer die Arme ausgestreckt und gesagt, ach, hier ist es am schönsten, ich möchte nirgendwo hin. Und ich wollte einmal raus aus diesem Ding. Und als er mich das erste Mal mit nach Berlin genommen hat, weil er irgend so ein GAD-Treffen oder irgend sowas war, habe ich mich nur an eine Kreuzung gestellt und habe Abgase geatmet. Endlich wieder Leben. Ich habe das viel Droge. Ich wollte da nicht mit in dieses Meeting und dieses langweilige, stocklangweilige, Shane Rotteseur war das, Essen, wo man also stundenlang nicht aufs Klo darf und sitzen muss und essen muss. Ich wollte an der Kreuzung stehen. Und dann musste ich wieder zurück in dieses kleine Loch da oben auf dem Berg. Das hat nicht lange gehalten. Dann ging die Ehe in die Brüche. Mhm. So. Und dann war ich aber Journalistin. Viele Jahre.
You name it, I did it.
Es war ein Fachverlag. Ich habe mich bewusst bei einem Fachverlag beworben, weil da kannst du alt und grau werden. Gehst du zu einer Publikumszeitschrift, musst du immer topfit und 21 sein.
Was ist ein Fachverlag? St. Pauli Nachrichten, ist das ein Fachverlag?
Bestimmt auch. Also diese hier haben sich gekümmert um den Buchmarkt, die Grossisten, Zeitungen, Zeitschriften. Die hatten 6 Sachen, die sie rausbrachten und ich musste für alle schreiben. Also immer grottenernste Sachen. Ja. Und mein Chef war aber sehr lieb, der hat mir erlaubt, dass ich auch nebenher noch schreiben darf. Und da habe ich alles geschrieben, was ich mir ausgedacht habe. Die wahre Geschichte, die nicht wahre Geschichte, die vielleicht mögliche Geschichte, die gewesene Geschichte, die grausame Geschichte, die sexy Geschichte, da habe ich mich betrunken bei. Ein Boxbeutel, ich gucke nie wieder in meinem Leben Boxbeutel an. Den habe ich aber runtergeschlabbert, damit das sexy wurde.
Ja.
Und
das kenne ich, sauf mir auch immer seine
Mein Lieber, Boxbeutel, da kriege ich Gänsehaut. Auf jeden Fall habe ich das Jahre und Jahre und Jahre gemacht und dann bin ich eben mal auf einen sogenannten Foodtruck gestoßen, der am Straßenrand stand. Und der
Wo lebst du jetzt gerade?
In Eppendorf.
In Eppendorf schon.
Ach so, jetzt bin ich schon in Hamburg.
Ja, das meine ich.
Ja, die Ehe ging auseinander, ich ging nach Hamburg mit diesen ganzen Kindern, mit den 5. Und da habe ich dann eben Journalismus gemacht, diese ganzen Jahre. Und dann traf ich auf diese wunderbare Frau mit ihrem, was man heute Foodtruck nennen würde. Früher war das ein Mercedes-Bus, wo man eine Seite runterklappt. Und da war eine komplette Küche drin und riesengroßer Herd und so. Und da habe ich dann gefragt, was sie denn macht. Dann hat sie gesagt, sie kocht für Werbung, eine der ersten Catering, also Foodtrucks überhaupt. Wie ich glaube, da gab es nur Movie-Mampf. Gab es vorher.
Ja.
Und dann kam Eddas Buffet. Das war, glaube ich, die zweite, würde ich mal sagen. Gab es noch Schmuddelsiggi.
Und in welchem Jahr sind wir jetzt?
Das klingt nicht der Foodtruck.
Nee, das klingt nicht in der St.
Pauli-Nachricht.
Das ist Schmuddelsiggi.
Und in welchem Jahr bist du jetzt?
Das war ein Foodtruck, aber der wurde von uns allen Schmuddelsiggi genannt. das war 87, würde ich mal sagen.
Okay. Oh, krass.
So ungefähr. Auf jeden Fall blieb ich 6 Jahre bei ihr.
Ja.
Ich habe dann das Schreiben immer weniger werden lassen.
Und da habt ihr gecatert oder für den Straßenverkauf gearbeitet?
Nein, ich muss mal eben husten. Es ist nicht Corona.
Mach doch ruhig. Wir haben Sicherheitsabstand und sind voll vermasket.
Das war für die Werbebranche. Sind wir mitgezogen, morgens um 4 an die Ostsee, um mit Manfred Krug Telekom-Werbung zu machen.
Solche Späßchen. Ich kann mich noch erinnern, mit seinem Kompagnon zusammen.
Unter jedem Arm ein Pfund Butter. Und damit das ein bisschen weicher wird schon. damit wir dann auch die Frühstücksbrötchen servieren können. Und das habe ich mit ihr zusammen gemacht. Göttliche 6 Jahre bin ich bei ihr geblieben. Aber alles nur pures Abenteuer, ne?
Aber voll beschäftigt. Hart. Das war dein...
Die, jedes Mal, wenn sie einen Catering-Auftrag hatte. Sie hatte immer Tage, wo sie nichts hatte. Und dann hatte sie mal irgendwas. Also das war nicht so regelmäßig jeden Tag. Hm? Aber davon, das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe dann ganz aufgehört zu schreiben. Und habe mich dann 98, stimmt das? Irgend sowas.
Ja, kommt ihr hin.
Selbstständig gemacht, weil sie mochte nur aus ihrem Wagen heraus arbeiten und sie kriegte den Auftrag, jetzt in einem Fernsehstudio Catering zu machen. Und sie, das war nicht so ihre Leidenschaft, mitten zwischen den Menschen zu stehen. Mhm. So Body-Rubbing, ne? Shoulder-Rubbing. Und für mich ist das Lebenselixier. Ich finde das herrlich, ne?
Also du hast dich im Alter von 60 Jahren selbstständig gemacht.
Könnte sein, ne? Ja, stimmt. Du bist gut. Donnerheil, das ist toll.
Das nennt man ein Junggründer sozusagen.
Ja.
Aber gut, sehr gut.
Und sie mochte das nicht, dieses Enge und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, nimm du das doch und du kannst dich doch machen, nimm du doch den Job. Und dann habe ich mich mit diesem Job, also Reinhold Beckmann, selbstständig gemacht und bin dann 16 Jahre an seiner Seite geblieben und habe dann.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich sag mal so, ich damals war ich noch nicht unterwegs in der Medienbranche. Nee, war ich noch nicht. Und du gehst ja nicht einfach zu Reinhold Beckmann und sagst, hallo, ich koche jetzt für dich.
Doch.
Ah. Und er sagt so nein oder ja. Also er sagt,
du gehst
dann
zu
ja.
Reinhold Beckmann und sagst, ich möchte, man duzt sich ja in der Branche. Du, ich möchte gern für dich kochen.
Ja.
Ich habe gehört, du suchst jemanden. Ja. Ich hatte weder Referenzen noch sonst irgendwas. Musst du mir überzeugend sagen.
Ja, klar.
Und dann hat er sofort gesagt, ja.
Ja.
Und ich bin sein Thymian, ich bin sein Majoran, ich bin sein Salbei, ich bin sein Knoblauch, der liebt mich, ich liebe ihn. Und 16 Jahre bin ich ihm treu geblieben, bis er Schluss gemacht hat, leider, ne?
Ja, nur nicht, damit nicht ein falsches Bild auftaucht, irgendwie. Du hast nicht nur für Reinhold Beckmann gekocht, sondern für die Produktion rund um Reinhold,
Lanz
seine Talkshows, seine ganzen Sachen.
Und verschiedene auch. Andere, ja. Lanz kocht.
Auch?
Ja.
Da müssen wir aber schon mal was miteinander zu tun gehabt haben.
Du hast im Fenster gesessen, bei wehendem Wind, verschwitzt von oben bis unten.
Ja. Ich hab immer geschwitzt.
Hast du da gesessen, nach der Sendung, und ich wollte so gerne aus deiner Bullerei, hier, dieses Wasserding.
Damals.
Eine Karaffe.
Da steht Ohrmeer jetzt drauf.
Bulle drauf. Und ich hatte bei dir gegessen und da hattest du noch so ein Emblem da drauf.
Ja, von Bullen.
Und diese Wasserkaraffe, da war ich süchtig nach, die wollte ich haben. Und ich hatte mir vorgenommen, ich gehe einfach auf dich zu und sage, lieber Tim Melzer, ich bin die Frau da, die da hinten kocht und so. Könntest du mir mal so ein Ding, ihr hattet nämlich keine in der Bullerei, die waren weg alle, ne?
Und nicht verkauft an der Stelle.
Okay.
Souvenir.
Nee, die waren weg.
Ein Souvenir des Gastes
nicht
ohne
verkauft. Nein, also
nicht
jeder, der behauptet, Erinnerungsstücke von der Bullerei zu Hause zu haben, sagt, er hat sie gekauft.
Ich glaube, die waren alle geklaut, ne? Würde ich mal sagen. Ne?
Massiv.
Die waren alle.
Brachial.
Ja, und aber du saßt da so dermaßen verschwitzt und hast dich in diesem Wind gekühlt, dass ich dachte, ich lass den Kerl mal zufrieden, der kriegt jetzt sowieso gleich eine Lungenentzündung und dann hat sich das mit der Bullerei, ne?
Habe ich nicht gekriegt.
Hat er nicht gekriegt. Nee,
ich bin halt widerstandsfähiger Landjunge.
So ein richtiges Tier, ne?
Und aus Stahl. Tim ist ja aus Stahl, das wissen die wenigstens.
Nee, das nicht. Ich bin auch empfindsam und weich an bestimmten Stellen. Aber irgendwie bin ich auch unverwüstlich. Also ich habe das so jetzt auch gerade in den letzten Tagen schon, auch ist es mir einen manchmal durch den Kopf gegangen.
Holz.
Aber sei froh.
Aber ich bin da schon irgendwie so eine Kakerlake. Also mir fällt kein anderes Tier ein.
Naja, sagen wir mal so, du bist außen ein bisschen hart und innen bist du gar nicht hart.
Ne? Nee, überhaupt nicht.
Du bist ein ganz schöner Kuschelbär, mein Lieber.
Total.
Ich habe mal so mit dir gekuschelt, dass gesagt hat, Tim, jetzt hörst du aber auf, ich höre meine Arterie klopfen. Hat sie gesagt.
Nee, das kann dranbleiben, ist alles gut.
Ah, gut.
Das
kann man.
Hat sie gesagt. Mhm.
Also dann hast du für Reinhold Beckmann gekocht.
Für den und für Verona Poth auch noch und sowas.
Hm. Ist sie?
Feldbusch. Die ist super nett und die isst auch.
Ja?
Ja. Man muss nur genug Charme haben, um damals, bei der Sendung Piep, man muss genug Charme haben, Ist das ein Busen, ist das ein Kürbis oder ist das eine Kniescheibe? Hm. Das mussten die Zuschauer dann raten. Ne? Hm. Man musste genug Charme haben, um an ihren Bodyguards, das waren ihre Brüder oder Verwandten oder so, so Glatzköpfe, vorbei in ihre Garderobe zu kommen. Wenn man aber mal dieses geknackt hatte, war die hinreißend. Und ungeschminkt ist die ja so verdammt hübsch.
Ich glaube, das sind sogar die meisten. Ich finde, die meisten sind so, glaube ich, ungeschminkt sehr viel hübscher.
Die sieht so gut aus und die hatte so eine tolle Mode. Ihre Freundin nähte ihr die Klamotten, ne? Und ich hatte diese Burschen geknackt, also insofern ging das. So, und so, ich habe also mehrere Fernsehsendungen gemacht und es war immer wahnsinnig herrlich, fand ich das. Ganz herrlich. Harte Arbeit.
Warum hast du aufgehört?
Weil Reinhold aufhörte.
Naja gut, also und wenn ich jetzt aufhöre, würde die Welt auch nicht stehen.
Ich war 76.
Ja und, hast du ja noch ein bisschen.
Ich hatte 5 Hüft-OPs hinter mir. Ich habe gedacht, irgendwann muss man auch wissen, wann man würdevollen Abgang macht.
Du hast gerade mal 16 Jahre Selbstständigkeit gemacht. Du hast mit 60 erst angefangen. Da kann man ja noch ein bisschen durchziehen.
Ich bin ja wieder selbstständig.
ich weiß was. Ja, so Reinhold hat aufgehört und dann war erstmal so, okay, dann ist
jetzt
auch gut.
Das war meine Idee, ich höre jetzt auch mal auf. Ich kann ja jetzt mal, jetzt ist ja langsam albern hier mit meinen. Ich hatte Artenschutz im Studio Hamburg. Weißt du, was das heißt, Artenschutz?
Ja, darf man nicht erschießen.
Darf man nicht erschießen, ich konnte mir alles erlauben. Ich konnte zu Leuten sagen, wenn die schlecht gelaunt waren, zu Persönlichkeiten meine ich jetzt, ne? Sag mal, Schatz, man nennt sich ja auch Schatz in den Medien, ne? Ist ja alles Schatz, ne? Schatz, rutsch die Windel, soll ich sie wieder hochziehen? Mir hat nie jemand was getan.
Wie auch?
Artenschutz.
Ja.
Ja. Und dann kam immer der besondere Moment, dann hat irgendjemand zu mir gesagt, wenn hier mal ein Gast No-Show hat, also nicht erscheint bei den Talkshows, dann bist du mal hier zu Gast, denn du hast ja so ein interessantes Leben gehabt. Dann kommst du mal als No-Name-Gast. Und ich arbeitete immer die ganze Zeit aus so einem Eisenregal heraus. Das war ist nicht vornehm in diesen Studios, ne? Das war meine Arbeitsfläche. Und dann habe ich mich immer in diesem Eisenregal verkeilt, weil ich so eine Angst davor hatte, die machen das mal wahr und ich muss mal vor die Kamera.
Warum das denn?
Ich hatte Angst davor, vor die Kamera zu treten. Um Gottes Willen. Ja? Ich hätte meinen eigenen Namen nicht gewusst.
Okay. Wenn und dann ist es passiert?
Nicht da, aber später.
Erzähl.
Da nicht. Später fing das ja an mit den YouTube-Dingen. Nee, erstmal mit meinem Restaurant.
Was redest du denn da? Du machst selber Videos.
Nein, es fing eigentlich an, weil als ich mein Restaurant im Wohnzimmer machte, das war ja nur eine ganz neue Idee, da haben die meine heißgeliebten Gorilla-Freunde, ne, Kitchen-Gorillas, die könnte ich alle abküssen. Da war einer noch dabei, Detlef der Harder, kennst du, ne? Zu dem habe ich gesagt, du, ich möchte hier im Wohnzimmer so, weißt du, so, mein Mann war damals schon sehr krank und lag also permanent im Bett. Ich möchte hier so Tische aufstellen und dann so die Leute.
Ich dachte, ihr wart nicht mehr zusammen.
Tim.
Häng ich jetzt
weißt gerade. Du nicht, wie das Leben spielt und spült?
Ah, on off.
Man trennt sich mal ein bisschen.
Alte Liebe kostet nichts.
Man trennt sich mal ein bisschen.
Ja, sehr gut.
Und dann kommen wir wieder zusammen.
Natürlich, selbstverständlich.
Na klar. Und dann übt man mal wieder ein bisschen küssen und
ja,
so weiter.
Ja, natürlich, natürlich. Na, ich dachte jetzt nur, entweder hätte ich jetzt Ehemann Nummer 3 oder
nein,
oder ich dachte auch kurz, ich habe mich
aufmerksam. Nein, gut. Aber ich höre aufmerksam zu. Deshalb.
Nein, er ist die nächsten 2 Jahrzehnte ins Ausland gegangen, um es mal ganz korrekt zu sagen. Und wir hatten wieder mal so eine Art Wochenendehe, nur dass ich 3-mal im Jahr dahin gefahren bin, wo immer er war. Und er war überall. Ja. Und er kam einmal im Jahr circa, um seine Kinder durchzuzählen.
Ja.
Ne? Und dann kam er als Rentner mit 65 nach Hause. Und dann haben wir uns auf eine ganz, das meine ich jetzt aber ernst, neue Art und Weise ganz neu lieben gelernt.
Schön.
Wir haben uns aber in den Jahren, wo er im Ausland war, täglich, mein Gott, wie habe ich das geschafft, täglich Briefe geschrieben.
Ernsthaft?
Mit Faxgerät, mit Dings und je nachdem, wie die Zeit so fortschritt mit der Technik. Ne? Heute würden wir uns mailen.
Oder SMSen.
Oder SMSen oder so, ne? Täglich.
Ja.
Und da kann man sich sehr, für alle Paare, die gerade abbrechen wollen, hier eine Nachricht aus meinem hohen Alter. Man kann sich wieder zusammenschreiben, denn schriftlich kann man manchmal Dinge besser ausdrücken.
Viel besser.
Als jetzt jemandem gegenüberzustehen und zu sagen, weißt du, gib doch mal ein bisschen was von deinem Inneren oder sei doch mal ein bisschen romantisch oder schreiben.
Ja, klar.
Ja, und also, da haben wir uns wieder so zusammen geschrieben. Kinder hatten Todesangst, als wir wieder zusammenkamen. Schlagen sich die Köpfe an. Mama ist viel zu viel zu bossig geworden und Papa war schon immer von Geburt an Boss. Mhm. Ist aber nicht passiert. Wir waren ein neues Liebespaar und wo denn mal ein Kind sagte, ihr seid wie die Vögelchen auf der Stange, immer so zusammen und dann...
Schön.
So.
Eine romantische Vorstellung, die ich nach wie vor auch in meinem Herzen trage. Also und so stelle ich es mir vor.
Es ist möglich.
Ja.
Und es ist wunderbar. Und alles Unwichtige ist weg.
Ja.
Und gelernt habe ich, es lohnt sich nicht, sich zu streiten. So viel Zeit hat der Mensch nicht. Mhm. Denn nun ist er gestorben. Und ich bin froh, dass wir uns nicht gezankt haben. Ich bin nur manchmal aus dem Zimmer gegangen und habe vor mich hingeflüstert, Arschloch, 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 Arschloch. Aber er hat es nicht gehört.
Aber vielleicht gehört auch einfach mal loslassen und Freiräume gewähren auch dazu. Weißt du, dass man so ich bin ja auch jemand, ich kann wegen nichts hochgehen und in der Situation wirst du mit mir keinen Kampf gewinnen. So, du wirst vielleicht ein Unentschieden erreichen oder so, aber gib mir einfach 10 Minuten, lass mich kurz in Ruhe und lass mich wieder Hund im Garten sein, der am Gartentor kläfft und dann mach einfach das Gartentor auf und auf einmal ist der Widerstand weg und ich denke so, okay, lohnt sich gar nicht.
Mhm. Tim, es geht noch schlimmer. Ich habe die Geheimwaffe gefunden. Mein Mann hat ja auch dieses cholerische Temperament, gehört zum Beruf. Mhm. Also echt, ohne das bist du kein guter Küchenchef oder Gastronom. Das muss drin, das Feuer muss lodern,
ja,
muss kochen.
Ja, ob man es cholerisch nennen muss, ja, aber ja.
Das kann zu einem Ausbruch kommen, wenn jemand die Bernays verschissen hat hier zum 5. Mal.
Das ist ja nicht cholerisch. Wenn die Bernays verschissen wird, dann hat man einen Grund, um auszurasten. Cholerisch ist ja ein grundloses Ausrasten. Also da muss man ja jetzt mal, dass ja nicht jedes Ausrasten ist gleich cholerisch. Und wenn die Bernays verkackt wird, leg mir am Arsch, da kann ich ausrasten. Das ist
ja auch kein Choleriker. Naja, und vor allem, du darfst nicht vergessen, nicht das war jetzt ein 2-Meter-Mann, der ausrastet. Das ist alles ein bisschen lauter und ein bisschen heftiger als so ein normal großer Mensch von 1,80 oder so. Ne?
Also als der Mensch, der hier vor mir sitzt, mache ich mir vielleicht zu Unrecht, aber so gar keine Sorgen, was das angeht, über Konfliktlösung. Weil ich glaube, dass du da Kautz und Kautz zusammengetroffen ist.
Nee. Wenn er anfängt, dann bin ich sehr leise, freundlich lächelnd aus dem Zimmer gegangen, habe sehr leise die Tür zugemacht. Das tötet ja jemanden, der sich
entladen will. Das würde ich nicht sagen. Aber deine Waffen sind schärfer
als
alles andere.
Die sind gemein.
Ja.
Die sind super gemein. Dann habe ich zwar auf dem Flur dann gesagt, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Arschloch. Aber ich bin dann auch grandezzerartig nach einer Viertelstunde circa leise wieder reingekommen, habe ihn angelächelt und alles war in Ordnung. Ja. Nur später, da haben wir beide immer, wenn wir denn loshakeln wollten, das ist deine schaurige Bechamel, habe ich dann zu ihm gesagt, das ist eine Mehlpampe. das ist mir doch nicht modernes Kochen, das ist eine Mehlpampe. Weil er war so...
Perfide.
Er hat gesagt, ich sei der bessere Koch. Das fand ich ein wahnsinniges Kompliment. Zu mir. Nachdem er seine Eifersucht überwunden hat und nachdem er mir die ganze Zeit gesagt hat, dass ich gar nichts kann und als er dann gemerkt hat, die Leute mögen das aber und die kocht zwar anders, da hat er dann zu mir gesagt, einer Frau, die alles zusammenschmeißt, kann ich nicht trauen. Das war dann noch Krisenzeit. Und später hat er mir dann gesagt, ich wäre viel kreativer im Kochen als er.
Ja.
Aber es gab Schmerzpunkte. Also wenn er eine Bechamel machte, ich hätte ausflippen können.
Ja.
Da konnten wir uns richtig
zufrieden. Oder ein Haus bauen. Wahrscheinlich, das klingt so ein bisschen nach der guten alten Variante von Kelly Dick.
Genau.
Aber dann hast du angefangen, also du hast das Catering-Unternehmen beendet sozusagen.
Ja, ich habe es abgemeldet, das Gewerbe.
In vermeintliche Rente gegangen.
Ich war ja dann schon in Rente, ne?
Und dann saßst du zu Hause und hast gedacht, Mensch, hier ist ja Platz.
Nee, ich habe gedacht, das ist öde. Da war mein Mann ja schon sehr krank, also der brauchte mich für sein Seelenheil und so für die Pflege, ne?
Ja.
Und für feine Mahlzeiten, ne? Und immer wieder einen trockenen Sherry zwischendurch, ne?
Schön. Sehr gut.
Und man reiche mir ein Zigarillo, ne? Aber im Bett liegen und krank sein, ne? Also das fand ich aber sehr angenehm. Und da kam mir diese Idee und die habe ich dann hier jemandem erzählt von Kitchen Gorillas und der hat noch zu mir gesagt, sag mal, Hanseaten an einen langen Tisch in einer Privatwohnung geht gar nicht. Vergiss also, es.
Koral.
Nein.
Sondern?
Detlef.
Kitchen Gorillas oder Guerilla?
Gorilla.
Gorilla.
Olaf war, glaube ich, der Fotograf damals. Jedenfalls, der hat zu mir gesagt, nee, geht gar nicht. Das geht. Das ging wie geschmiert von Anfang an. Ich habe mit 10 Testleuten angefangen und ich hatte in kürzester Zeit 20 Leute. Und in kürzester Zeit habe ich mein Wohnzimmer ausgeräumt. Mhm. Wir reden jetzt von meinem Esszimmer. Aber wozu brauche ich ein Wohnzimmer, wenn ich einen kranken Mann im Bett habe, der nicht mehr laufen kann? Brauche ich kein Wohnzimmer, ne? Mhm. Saß sowieso immer bei ihm zum Sherry trinken, mhm, ne? Und da habe ich da auch noch eine lange Tafel reingemacht und...
Also wir reden jetzt von Hamburg-Eppendorf. Hamburg-Eppendorf für die Außenstehenden, die Hamburg nicht ganz genau kennen. Hamburg-Eppendorf ist schon so ein bisschen das bessere Viertel bei uns, mit einem sehr seltsamen Charakter. Früher mal eher so studentisch, intellektuell. Nee,
das war zwischendurch. Das waren ganz früher waren es so gehobene Bildungsbürgertum, würde ich mal sagen. Ja, große Wohnung, immer 6 Zimmer, 5 Zimmer.
Hamburger Knochen.
Und dann konnte sich das natürlich keiner mehr erlauben. Dann wurden das WGs, dann wurden diese Wohnungen, diese mit den herrlichen alten Elementen verwohnt. Hm. Und dann fing eine neue Ära an und da suchte man dann sowas wie mich damals, Vater, Mutter und ein paar Kinder. Da hatte man die Garantie, da ist es ordentlich und so weiter und so weiter. Nur so habe ich diese Wohnung gekriegt, nur so.
Und wohnst du in der Fiese, Miese oder Isestraße?
In der Mitte.
Was ist das, die Miese?
Nee, Ise.
Nee, Fiese, Miese, Fiese, Ise.
Miese.
Also da kann man ja immer schon so die...
Miese, Miese, also Miese ist die Mitte.
Also die Straße heißt Ise-Straße und sie unterteilt sich in die Fiese, Miese und Ise-Straße.
Ja. Ja, ja.
Also der Verlauf der Straße deutet schon an, also in der Ise-Straße ist erst die richtige Ise-Straße.
Die richtige Ise-Straße ist, das sind aber so 10 Zimmerwohnungen.
Hochherrschaftliche, wunderschöne Altbaubauten, der schönste Lebensmittelmarkt Hamburgs,
der Ise-Markt.
Momentan ist es für mich eigentlich ein reines Ärgernis, weil dort natürlich alle Verhaltensregeln von Corona, die man so an den Tag legen sollte, werden da natürlich ad absurdum geführt. Das ist ein Wochenmarkt auf allerengstem Raum und natürlich...
Du, und da tapert auch die uralte Omi noch rum, alles, die ja so gefährdet
alles.
Ist. Ne?
Also der Eppendorfer ist so ein bisschen, also das ist noch so ein Viertel in Hamburg, wo die Leute ähnlich wie in St. Pauli oder in Uvelgönne, die haben Attitüde. Mhm. Nicht immer die intelligenteste, aber sie haben Attitüde. Das muss man einfach sagen. Und es ist man geht auch gern mal gut einkaufen und man achtet auch so, also ich sag mal, da ist der Preis nicht immer das alles entscheidende Kriterium, zumindest nicht der Preis nach unten.
Ja, aber die Pinneberg-Leute erkennst du heute auch nicht mehr, denn die bevölkern eigentlich den Isemarkt.
Ich bin Pinneberger, also vorsichtig, was du
die
sagst.
Die Pinneberg-Leute benehmen sich dann, wie sie meinen, dass Eppendorfer sich benehmen.
Ja, ja.
Was die Eppendorfer-Betonung auf Dörfer sehr amüsiert. Ja. Also,
und damit merkst du schon, es ist Attitüde. Wir reden hier von 2, 3 Straßenzügen in Hamburg und schon redet der Eppendorfer, setzt sich zur Wehr und grenzt sich ab, weil der Eppendorfer anders ist als alles andere auf der Welt. Also es ist schon bemerkenswert.
Tim, muss man sagen.
Ich wohne am Rande davon. Ich weiß nicht genau, wo ich wohne. Ich habe inzwischen jeden Stadtteil Hamburg gesehen, weil ich mitten in so einer Schnittstelle
Ottensen
von drei,
hast du noch nie genannt.
Das ist auch nur wirklich die ganz andere Seite. Aber ich Eimsbüttel, Grindel, Harvestehude, Pöseldorf, Eppendorf.
Das ist aber alles. Und da musst du dich auch nicht schämen.
Nee, muss ich mich nicht schämen. Ich schäme mich auch gar nichts. Für gar nichts schäme ich mich.
Aber Tim, ich gehe zum Beispiel im Schlafanzug auf den Isemarkt, ne? Das da traut sich einfach.
Da bist du aber nicht alleine, weil der Eppendorfer Kauz gerne komische Dinge macht. Es ist akzeptiert, wenn eine 81-jährige Dame, und du bist eine Dame, im Schlafanzug über
man denkt, das ist ein Sommeranzug.
Das ist die Qualität der Schlafanzüge in Eppendorf.
Das ist
die Seide. Und der Stoffdesign dazu. Nein, Stoff, die
habe ich mir in Indien nähen lassen.
Und der Stoffdesign.
Das könnte natürlich auch...
Aber kommen wir mal auf dieses ganz spannende Projekt, weil das ist ja da, wo wir uns wirklich also so wissentlich näher kennengelernt haben. Und irgendwie scheinen wir ganz viele kleine Schnittpunkte schon zu haben. Ich kenne auch Menschen, die aus seinem familiären Umfeld noch kommen. Und dann war ich halt von meinen Freunden eingeladen zu diesem Supper Club. Und lustig, du hast zwei sehr moderne Begriffe in dein Leben inhaliert und aufgenommen. Das eine ist der Food Truck. Lange bevor dieser Begriff, glaube ich, irgendeine Bedeutung bekam. Und der Supper Club. Der Supper Club ist das, was jeder begeisterte Hobbykoch gerne mal machen möchte, nämlich ein kleines Restaurant öffnen, aber nur für Freunde. Und nur klein selektiv und irgendwie ein bisschen zu Hause, ein bisschen emotional. Also ich wurde von den Freunden eingeladen, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu sein. Das war die Isestraße. Da dachte ich, jetzt stehe ich hier vor dieser Wohntür und was machen wir jetzt hier irgendwie? Und dann sind wir bei dir reingeführt worden. Du hast uns begrüßt. Und das war so.
Ich habe euch umarmt.
Ja. Und das war so.
Bei mir werden alle Menschen erstmal herzlich umarmt, völlig unhanseatisch. Wirkt Wunder beim Menschen.
Das stimmt.
Ja. Damit kriegst du jeden gleich. Umarmen und küssen. Alles, was jeder eigentlich gerne hätte, aber sich nicht traut zu signalisieren. Ne?
Ja.
Jetzt kriegen sie es nicht mehr.
Aber dazu gehört auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, denn du machst es nicht plump. Ich kenne ja auch Umarmen und Nähe. Ich habe mal einen Yogakurs mitgemacht irgendwie und dann war die erste Aufforderung so, und jetzt dreht euch zu eurer Rechten irgendwie und nimmt die Hände mit beiden in die Hand und schaut euch in die Augen und begrüßt euch. Und ich so... Nee, kam instinktiver Brechreiz hoch, weil das ist so eine Distanzüberschreitung, die ich ganz schlimm finde.
Nein, sowas mache ich überhaupt nicht.
Es gibt ja auch Menschen, die stehen dir zu nah und du machst das wirklich auf eine so zauberhafte Art und Weise, dass man es gar nicht mitkriegt.
Ach, ja, kann ich nur bestätigen.
Dann bin ich beruhigt.
So, dann komme ich halt da rein und dann sitzen wir in dieser wunderschönen, alten, normal eingerichteten Wohnung. Du hast diesen Sniff von ja, das ist echt, das ist nicht drapiert, das ist nicht szenisch eingerichtet, das ist pragmatisch eingerichtet, was du sagst, der Raum ist geräumt und dann fängt man an, sich so ein bisschen zu sozialisieren. Also die anderen wussten ja schon Bescheid, auch Teile des Tisches waren ja auch mit dir verwandt. Es gibt so viele Querverbindungen, die einfach so, also schon ein Rätsel war mir, wie ich Kulinariker, wie ich eine Trüffelsau, die wirklich schöne Geschichten sucht, eigentlich konsequent, und ich habe da auf der Ecke gewohnt und ich bin sehr oft auf dem Isenmarkt gewesen, davon nichts mitgekriegt habe. Das war wirklich für mich so, wow, das war total offen, das war wie eine Perle, das war wie ein Goldschatz, den man dann da wirklich gefunden hat. Und wurden dann fürstlich bekocht, aber sehr emotional bekocht und sehr ehrlich und
was
sehr
gab's? Straight.
Das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen, aber es war
eben
aus dieser...
Ich hatte Tafelspitz, ne?
Tafelspitz, ja.
Und dann...
Vorweg eine Suppe auf jeden Fall.
Das weiß ich gar nicht mehr. Es gibt immer ein Amuse-Gueule, dann gibt es meinen Vorspeisensalat mit den großen Garnelen.
Genau.
Und meinem Dressing, wo wir beide wollten doch das Dressing noch vermarkten.
Wie machen wir jetzt?
Das ist doch jetzt die Zeit.
Besseren Zeitpunkt können wir gar nicht finden.
Ich habe Zeit und ich brauche Geld. Jetzt? Wir machen Dressing.
Ja, wir machen jetzt unser Dressing. Das will nämlich jeder haben. Ich hab das Rezept noch nie rausgegeben, noch nicht einmal.
Ich schlage mir gleich, nicht jetzt, weil jetzt hören Leute zu. Jetzt das Preis geben, das wäre falsches Timing.
Und dann gibt es den Hauptgang. Und ich mache ja, wie gesagt, diesen Schüsselservice, weil ich dran glaube, viele Schüssel übrigens, ne? Weil ich daran glaube, damit lernen, es gibt ja schüchterne und nicht schüchterne Menschen. Nicht jeder ist aber gleich so outgoing, dass er gleich mit seinem Nachbarn locker plaudern kann. Manche sind ein bisschen zurückhaltender. Und während dieses Hin- und Herreichens der Schüsseln kommt man sich näher. Das ist die Idee dahinter, ne? Und das gibt es, und dann gibt es ein Dessert und dann gibt es einen Käse und dann gibt es ein Schwarzwälder Schnäpschen und dann gibt's noch ein Espresso und
dann gibt's die Jacke.
Und dann ist 11.
Also weiß ich nur ganz kurz, weil du kommst da und du lernst, ich habe das ja betrachtet, versuche das mal so zu beschreiben aus meinen Augen. Ich sitze da mit Freunden in einer privaten Wohnung und es gibt eine Person, die ich bis dato nicht wirklich kannte, aber es ist nichts awkward, es ist nichts Seltsames. Man fühlt sich wohl und heimisch und willkommen, aber nicht wie in einem Restaurant, sondern wirklich, du bist, als wenn, keine Ahnung, als ob du das erste, wenn du das erste Mal deine Schwiegereltern kennenlernst. Du bist irgendwo zu Hause, was alles ganz natürlich ist und es ist was ganz Angenehmes.
Weißt du, woher das kommt? Weil das hat sich verselbstständigt. Ich habe das mir nicht erarbeitet, es ist so. Die Gäste, die Fremden, die freitags kommen, die kommen rein, die liebe ich. Den ganzen Abend über diese 5 Stunden lang liebe ich die alle. Da habe ich wirklich so ein Liebesgefühl in mir. So, aber so ein richtiges, ne? Da könntest du mir jetzt auch sagen, das ist doch ein kleines Scheißerchen da, oder der ist doch, guck mal, wie grottenfett oder hässlich der ist. Nein, ich liebe die alle.
Und das kommt jetzt an dem wesentlichen Punkt noch zum Tragen. Und zwar gibt's dann das Essen und ich erinnere mich an relativ, ich sag mal, rustikal geviertelte Kartoffeln.
Kann sein.
So, und an bestimmte Präsentationen des Essens, und nichts hat darauf hingedeutet, dass sich jemand Mühe gegeben hat, ein Restaurant zu spielen. Und das ist ein totales Kompliment.
Das ist genau das, was ich nicht wollte.
Da spielt keiner, da ist kein ambitionierter Hobbykoch, der gerade versucht, Restaurant zu sein, sondern das war das, was ich da gegessen habe, war alles, was ich in jeder Pore, in jeder Sekunde, in jeder Minute, über den ganzen Abend von jeder Person und atmosphärisch, es war perfekt. Oh, und es war wirklich perfekt. Da war nicht Pseudo. Da war nicht so, ja, ich koche mal, wie eine Hausfrau vielleicht zu kochen hat. Ich koche mal so, wie ich glaube, das. Und es war alles so auf den Punkt und ehrlich und transparent. Also, und auch wahrnehmbar. Und auch wir waren eine bunte Truppe.
Ja.
Wir hatten den bunten, kreativen Vogel dabei, der trotz männlichen Geschlechtes eher auf die Darmtoilette möchte. Irgendwie, wir hatten,
den habe ich aber geliebt, ne?
Wir hatten eine unserer ersten Gäste hier, ne?
Also, wir haben so alle Menschen da gehabt und alle Couleur, wir waren Freunde von mir und das ist ein bunter Kreis und das war nicht eine Selektion eines Freundeskreises, sondern es war mein Freundeskreis und das war, die sich zusammengefunden haben, diesen Abend mit uns zu begehen, den du dann für uns gestaltest und es war zu jeder Sekunde und zwar ab Moment, wo du drin warst, so hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich bin in einem Konzept. Und das ist das, was ein gutes Konzept eigentlich ausmacht, dass ich nicht in einem Konzept bin.
Und vielleicht müssen wir ganz kurz mal über dieses Konzept sprechen. Ja. Das heißt zu Tisch, Monika.
Oh ja, bitte.
Entschuldigung. Nahezu jeden Freitag, ich glaube 40 Mal im Jahr oder was?
Nein, das heißt Restaurant im Wohnzimmer. Das heißt bei mir auch nicht Supper Club. Das haben sich die Medien ausgedacht. Bei mir heißt es Restaurant im Wohnzimmer. Hätte ich es mal lieber nicht so genannt, denn ich hatte erstmal die Behörden auf der Hacke.
Richtig.
Weil die gedacht haben, das ist ein Restaurant. Ne? Mhm. Das musste ich erstmal Überzeugungsarbeit leisten, weil das ganze Geld, was ich da einnehme, wie nennt man das, geht an das Waldpiratenkind in Heidelberg. Das ist eine Auszeit für krebskranke Kinder und die Geschwisterkinder werden mitgenommen. Und wenn die Eltern sehr erschöpft sind, werden die Eltern mitgenommen. Und wenn kein Geld vorhanden ist, macht nichts. Die Spenden decken das alles ab. Mhm. Und für die mache ich das, ich mache das ausschließlich für die. Mhm. Also ich mache das auch für mich, ne?
Und für uns.
Das ist eine Win-Win-Situation.
Win-Win-Win.
Für die Gäste und für die, und für mich. Aber das Geld, davon nehme ich keinen Pfennig, das geht alles dahin. Und die tun mir so schweinemäßig leid. Im Januar habe ich richtig gut eingenommen, ne? Habe großartig angefangen und habe gedacht, das wird mein Spendenjahr. Im Februar habe ich großartig eingenommen. Und gedacht, das wird jetzt hier 2000. Da breche ich meinen eigenen Spendenrekord. Ja, ne? Ja. Dann kam nichts mehr.
Ja.
Dann musste ich meine Essen absagen. Das tut mir so weh.
Lass uns das sofort aufgreifen. Aber wirklich, weil Sebastian wollte, glaube ich, einmal dieses Konzept so zusammenführen, dass es für jedermann verständlich ist. Es ist ein Restaurant.
Es ist quasi dieses Restaurant im Wohnzimmer, was kein offizielles Restaurant ist. Du kannst dich dort bewerben. Per E-Mail schreibst du eine E-Mail an Monika. Und Monika ist auch diejenige, die antwortet. Aber sie antwortet spät. Und zwar nicht, weil sie keine Lust hat, sondern weil es so viele E-Mails sind und weil so viele Leute kommen wollen. Und eigentlich bekommt man am besten einen Tisch, wenn jemand anders absagt. Dann sagst du nämlich auch sehr zuverlässig in einer E-Mail, heute hat jemand abgesagt, hast du spontan morgen Zeit zu kommen. So ging es mir, so habe ich meinen Platz bekommen.
Da gehörst du, jetzt wird man mal sagen, in den Medien, Schatz, da hast du Schwein gehabt.
Ja, habe ich auch.
Denn
in der Tat.
Ich mache das jetzt 5 Jahre und es sind vielleicht 6 Mal Leute spontan gekommen.
Dann habe ich Schwein
gehabt. Und ich habe so eine Warteliste, die alle sagen, ich komme sofort, wenn hier ein Platz frei wird. Ne?
Genau.
Und kann ich mich, nur eine Frage, kann ich mich alleine da einbuchen? Kann ich jetzt versuchen, eine Mail zu schreiben und sagen, okay, sagen wir mal, es läuft weiterhin auch nach Corona wieder normal wieder an. Im März 2022 lass mal 21 sein, möchte ich gerne an dem dritten Freitag im März eine Person buchen.
Ja, natürlich.
Und dann kann ich da alleine, also man kann einzeln, das muss nicht im geschlossenen Segment, alleine
man kann
zu zweit.
Einzeln, man kann zu zweit, es fing dann an, auch dass Gruppen kamen, das habe ich nicht so gerne gehabt, da war immer diese Gruppenbildung.
Ja, ja, ja.
Und die Gruppen lassen sich sehr schwer auseinanderreißen, aber das ist nicht der Sinn der Sache, dass hier ein Büro sein Feierdings da macht und ist nicht so ganz mein Ideal. Ne?
Das Missbrauchen des Storytellings, weil das ist ja auch das, was ich sage, das ist eben kein Incentive, lass mal Omi gucken gehen. Ne? Mhm. So jemand, schau mal, da ist die Verrückte oder wie auch immer, der Liebenswerte. So, das ist eben nicht, das ist, du bist ein Teil des gesamten Konsortiums, aber es sollte eben nicht verkommen dazu, ja geil, lass mal irgendwie bei der Alten essen gehen.
Das funktioniert
das meine ich jetzt nicht.
Das funktioniert da auch nämlich gar nicht. Es ist ja eine skurrile Situation im allerbesten Sinn zu Beginn. Du kommst dort an und da stehen Leute auf der Straße, die alle da rein wollen. Ne? Aber keiner kennt den anderen, ne? Außer seinen Partner. Dann gehst du irgendwann rein, dann passiert genau das, was du erzählt hast. Ich war auch in dem Moment einfach überrascht, weil sie nimmt dich direkt in den Arm und gibt dir so ein Küsschen auf die Wange. Also sehr persönlich. Dann gab es, glaube ich, ein Campari-O.
Ja.
Und dann saß man irgendwann mit 28 Menschen, wo man niemanden kannte. Und man dachte so, wie soll das denn gut gehen? Und der Gedanke war nach 2 Minuten sowas von obsolet. Und den Rest des Abends ist genau das passiert, was du eben sagtest, Tim. Ich dachte auch am Anfang erst so, ich dachte, das Essen ist anders angerichtet. Und im gleichen Moment hast du gemerkt, es ist genau richtig angerichtet, um dem Abend die Note zu geben, die man nie erwartet hätte, aber die allerbeste. Also es war grandios, wirklich. Oh, und ich habe durch einen, dann kommt ja diese Vorstellungsrunde irgendwann, wo ich erst dachte, jetzt könnte das kippen, weil das könnte awkward sein. Ne? Jeder stellt sich dann vor. Also Monika kommt, glaube ich, nach dem Hauptgang rein und dann stellt sich jeder am Tisch vor. Du fragst 3 Fragen.
Also ich komme rein und mache erstmal so. Ich trage ja keine Kochuniform, weil ich kein Koch bin, weil ich das Autodidakt. Ich trage immer so Dinger. Ne? Das ist meine Kochuniform.
Also ein sehr schickes Hemd an der Stelle.
Nur 1 von 100. Bisschen und dann komme ich mal rein Hooligan. Und sage, Leute, das habt ihr heute gegessen, weil ich mich von oben bis unten wie ein echter Koch bekleckere und immer nur so mache. Touchon kann ich mir um die Stirn wickeln. Aber auf jeden Fall komme ich dann nach dem Hauptgang rein, weil dann kann ich weg vom Herd. Ne? Ich koche ja ganz alleine. Also. Und dann mache ich ein Ratespiel, was ich mir mal ausgedacht habe, was so genial geht.
Genau,
ne?
3 Fragen.
Und das möchte ich eigentlich gar nicht richtig verraten.
Nee, musst du ja auch nicht.
Das sind 3 Fragen.
Das wäre ja so blöd, weil dann ist ja dann, das ist ja wie wenn du, wie heißen diese Panic Room Games irgendwie sagst. Ja. So. Ja, und dann musst du an dem Schrank drehen und dann erlebst du das.
Nein,
das
ich wollte das auch gar nicht sagen.
Erlebnisse muss man selber machen.
Wollte ich auch gar nicht sagen. Ich habe dann aber tatsächlich von einem 83-jährigen Mann, der sich in dem, was er erzählt hat, etwas hatte, was mich interessiert hat, der kam später zu mir, mitten im Dessert, setzte sich neben mich und sagte, ich bin übrigens der Norbert, ich sagte jetzt, wie man richtig einen Marathon läuft, wenn man das angehen will. Und, ich dachte, ja, so was will er denn jetzt von mir mit seinen 83, ne?
Stimmt.
Und dann hat er mir wirklich eine Atemtechnik erzählt und ich habe die da mal ausprobiert. Seitdem laufe ich mit dieser Atemtechnik.
Das Marathon. Du läufst jetzt Marathon oder was? Weil du bei Monika essen warst.
Ich wäre ihn gelaufen, wenn er nicht dank Corona ausgefallen wäre.
Natürlich.
In Barcelona. Ja,
ich auch.
Habe ich dir doch erzählt? Habe ich zum 40. von meinen Brüdern geschenkt bekommen.
Das hat mich so geärgert. Ich war so mitten in der Vorbereitung und jetzt ausgerechnet einmal.
Genau. Tim wollte den Marathon laufen.
Boah, das ist so ein bisschen wie, ich wäre fast Bundesligaspieler beim BVB geworden, wenn mir damals denn nicht irgendwas dazwischen
gekommen wäre. Es geht ja darum, dass du dann dort...
Da freue ich mich jetzt schon drauf, in 10 Jahren oder 5 Jahren, was alles Corona verursacht hat. Ja. Welche Schwangerschaften, welche Marathon, die man nicht gelaufen ist, welche Reisen, welche Verhinderungen, also wird ja alles nur Corona.
Am Ende des Tages passieren also diese kommunikativen Überraschungen, mit denen man nicht rechnet, wenn man in dieses Haus reingeht oder in dieses Wohnzimmer reingeht.
Und das kostet einen fixen Betrag, Weinbegleitung exklusive, ich weiß es nicht.
Was ich nicht gerne mag, aber das hat in 5 Jahren noch nicht einmal stattgefunden. Wein, Rotwein, Weißwein, Wassersäfte und so, das wird ja nicht wie in der Gastronomie per Glas ausgeschenkt und abgerechnet. Nur
flaschenweise.
Und so. Also wenn gar nichts.
Gar nicht. Gab es nichts zu trinken?
Natürlich, aber
ich habe mich trotzdem wohlgefühlt.
Nein, es ist inklusive, natürlich. Ja. Es kostet 60 Euro.
Ja.
Ich muss, wie du weißt, unheimlich gut einkaufen, um da überhaupt was rauszuquetschen. Ich kriege gute Preise von meinem Weingut, Schwarzwald zum Beispiel. Ne? Der gibt mir einen super Preis. Und nur so kann ich das wuppen. Wenn ich jetzt so einen anderen Preis zahlen müsste, würde ich das gar nicht mehr hinkriegen. Und da kommt keiner auf die Idee, weil du ja so viel trinken kannst, wie du willst, sich da richtig unangenehm volllaufen zu lassen.
Boah,
das hatte ich noch nicht. Wir haben alle einen kleinen Glimmer.
Man würde es schaffen, aber es ziemt sich nicht.
Nein,
du hast eine gewisse Ausstrahlung.
Es ist nicht die Ausstrahlung.
Ich will's mir auch nicht trauen.
Es ist nicht die Ausstrahlung. Und da verlasse ich mich so ein bisschen drauf. Genauso, es wird mich auch keiner beklauen. Es wird mich auch keiner...
Hat sich noch nie jemand daneben genommen bei dir? Noch nie in all den Jahren? Da muss doch einer mal gewesen sein, der sich daneben genommen hat.
Warum denn?
Weiß ich nicht. Irgendeiner ist doch immer wieder aus der Reihe.
Wir machen die Bollerei seit 11 Jahren. Wir haben Großveranstaltungen mit 2.000-3.000 Leuten über den Tag gehabt. Wir haben teilweise Konzerte etc.
Keine Schlägerei?
Wir haben noch nie einen Türsteher gehabt. Wir haben keinen Sicherheitsmann, kein gar nichts. Und wir haben noch nie Ärger gehabt. Also das ist, glaube ich, das. Entweder bist du großzügig und gibst deutlich vor, wie und nicht durch ein Reglement von 10 Regeln, an die man sich zu halten hat, sondern einfach an den normalen Menschenverstand sich zu richten. Und dann muss man sagen, nö. Also ich habe
Es läuft das. Ich habe manchmal erstaunlicherweise Das finde ich aber eher rührend und niedlich. Und das fasse ich immer als Kompliment auf so ein bisschen Avancen, ne? So ein bisschen Avancen.
Was da meinst du jetzt?
Er hatte sich auf der Gästetoilette eingeschlossen und hat gewartet, bis alle weg waren. Huch, meine Kann Freunde, da war ich 80 oder 79 oder 78 oder so. Er hatte da ganz stark was verwechselt. Und er hatte aber nicht gesehen, dass ein junges Paar da so um die Ecke standen. Die wollten noch was ganz Spezifisches von mir wissen. Also, dass da noch zwei Menschen waren. Und dann waren alle Gäste weg. Es war also leise. Und dann kam er den Flur runter. Wir sind alleine. Ich komme. Habe ich was ganz Unanständiges gemacht?
Also, er hat was Unanständiges gemacht.
Ich habe was Unanständiges gemacht.
Ja.
Ich habe ihn entsetzt angeguckt, habe auf seinen Hosenschlitz gedeutet und gesagt, das Elend will ich nicht sehen. Raus, raus, raus.
Aber auch dafür, falls da jemand zuhört und denkt, da kann man ja reingucken und das nochmal probieren. Du bist nicht alleine zu Hause, denn deine Familie ist auch manchmal da und es sind ja auch Leute da.
Meine Enkelkinder,
die helfen.
Genau. Nein, er wähnte sich mit mir alleine und dieses junge Paar, die da um die Ecke standen, die lagen richtig buchstäblich auf dem Fußboden voll Lachen.
Ja,
verständlich, der arme Kerl.
Weil er war so siegesgewiss, ne?
Und habt ihr euch nochmal getroffen später?
Was?
Nein?
Gottes Willen.
Gab es denn da mal jemanden,
wer Freund geworden ist?
Den du einschließen wolltest auf der Gästetoilette sozusagen.
Jo.
Damit er nicht mehr rauskam. Ja. So, wo du
bloß ich habe das dann den Ehefrauen gesagt. Schade, dass er verheiratet ist.
Das ist ja doof.
Ich würde ihn so gerne behalten.
Kann also sehr fair, aber...
Kann er nicht mal über Nacht da bleiben zumindest?
Doch.
Gibt's auch manchmal. Und da hat sie gesagt, kann er auch die nächsten 365 Tage im Jahr.
Hat sie gesagt, nimm ihn.
Genau.
Nimm ihn.
Danke,
die 60 Euro haben sich gelohnt.
Endlich ist der Zeitpunkt da, ne?
Trifft dich Corona jetzt gerade in irgendeiner Form und wenn ja, in welcher?
Trifft mich, ich bin in der fünften Woche sozusagen in Isolation, werde sehr bewacht von meiner Familie, die wollen nicht, dass ich das kriege.
Ja.
Ich habe ihnen ja versprochen, ich werde 105, vom Versprechen muss man Kindern gegenüber zumindest halten.
Finde ich richtig, ja.
Sonst verlieren die ja Vertrauen
ins Leben. Das Urvertrauen,
ne? Urvertrauen, weißt wie das geht, hast ja selber welche. Und ich bin eben, weil ich die Essen nicht mehr veranstalten kann, auf die Idee gekommen, jetzt eine Terrassenküche aufzumachen. Mich prickelt's ja denn unter den Fingernägeln. Ich muss jetzt was erfinden. Ich muss was machen. Hm? Ich kann hier nicht so sitzen und immer Netflix gucken oder Glotze oder.
So geil, ey. Vor einem halben Jahr hätte ich mich geschämt, weil da hätte ich nachfragen müssen, was ist Netflix?
Ja, aber du verfällst so, man wird so disziplinlos. Das ist wirklich schlimm. Man muss sich sehr am Riemen reißen, dass man nicht die Disziplin, ich lebe da ja alleine. Ich habe keinen Mann mehr. Der ist ja nun selig nach oben geträllert, ne?
Du bist aber auch nicht auf der Suche, sonst würden wir jetzt
noch.
Gut.
Nee. Was?
Ja, warum nicht?
Mit 82?
Nee, entschuldige mal, du hast jetzt noch gefühlt, was du gesagt hast, 23 Jahre vor dir.
Ich habe
einen Freund. Du bist gut im Rechnen.
Ich bin wahnsinnig schnell.
Wirklich?
Ich habe einen Freund.
Ja gut, dann sag das doch. Aber sag doch nicht, dass es die 82 ausmacht.
Ich habe einen Freund.
Dann musst du sagen, nein, danke, ich habe einen Freund. Aber sag doch nicht, von wem die 82.
Ich habe einen Freund, der ist 94. Der ist, lach nicht.
Ich muss lachen, Entschuldigung. Aber das weiß
der
auch, warum.
Der ist 94, der geht am Rollator, der ist blind.
Ja.
Er ist hervorragend. Er ist das schärfste Hirn, was ich kenne. Das größte... Literatur und Musikgedächtnis im Kopf. Wir können es auch richtig zoffen über solche Themen. Und den besuche ich jeden Sonntag und koche immer was für ihn. Da friere ich dann immer bei ihm ein, weil er versorgt sich selber. Er wohnt in einem wunderhübschen Haus, hat einen riesengroßen Garten. Wir sitzen unter einem blühenden Apfelbaum. Er erzählt mir aus seinem Leben, was ungeheuer spannend ist. Und wir lieben uns so leise vor uns hin.
Schön.
Wir halten mal Händchen, ne?
Schön.
Ja.
Also nicht die 82 das Problem, sondern es gibt schon jemanden. Fertig.
Das ist einfach schön. Und sehr außerdem schön. Ist es sehr schön, wenn du irgendwo hingehst und jemand sagt, ich freue mich so, dass du da bist. Oh, die ganze Woche habe ich mich schon gefreut. Weißt du, wie gut das tut?
Ja, sehr gut. Entschuldigung. Das macht es aus. Es ist ja das,
worin
da, glaube ich, gerade sehr viele Menschen leiden, die nicht mit dem Glück gesegnet sind, in einer einigermaßen harmonischen, funktionierenden Beziehung oder Relation zu stehen zu irgendeinem Menschen, egal in welcher Couleur oder in welcher Ausrichtung, einfach jetzt, wo man die sozialen Kontakte über einen großen Freundeskreis oder ähnlichem ausgibt. Und wenn du dem jetzt mit den Einschränkungen unterliegst und du hast diese leisen kleinen Zwischentöne nicht, dieses kleine ruhige Sitzen, das nur nebeneinander sitzen und im selben Rhythmus zu atmen oder einfach so die bestimmten, also das Gefühl desselben Geruches aufzunehmen. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr große Namen verursacht, gerade bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Also,
das sagst du aber schön.
Jedem sei das Glück gegönnt, egal in welcher Form und in welcher Art und Weise.
Völlig egal.
Also das wäre für mich das Schlimmste, was mir gerade passieren könnte, ist isoliert zu sein. Einsam zu sein in dieser Zeit, mit mir selber,
muss ganz grausam
mit mir selber klarkommen zu müssen, mit meinen Welten, mit meinen Ängsten, mit meinen Mut, also das wäre das Schlimmste. Albtraum wäre das für mich.
Ja.
Ganz schwierig. Also da würde ich sogar Internet für lernen. Das mache ich jetzt gar nicht blöd. Und es sind auch in dem Prozess Kreativität, die an allen Orten stattfindet. Ich bin gerade sehr, sehr dankbar, wenn ich das an einigen Orten so höre und sehe, ich bin da nicht der Beste von. Wie kreativ Internet genutzt wird, wie Kontakt gehalten wird über irgendwelche Systeme, wo
Zoom, FaceTime etc.
Wo praktisch Großeltern mit ihren Enkelkindern am Bildschirm Mensch ärgere dich nicht spielen, haben wir glaube ich schon mal gesagt, ne?
Ja. Das ist schon.
Das ist toll.
Das ist super toll.
So, also.
Aber jetzt kannst du auch langsam aufhören. Aber es ist auch mal ganz schön, richtig zu spüren, diese Entschleunigung. Dazu muss ich aber sagen, mal ganz im Ernst, ich bin Rentnerin. Ich habe keine Existenzängste. Weil
das
ich
heißt,
mit meiner Rente auskomme.
Ja.
Ich muss nicht dazu verdienen. Ich habe diesbezüglich keine Ängste. Ich möchte nicht Gastronom sein oder Hotelier oder Boutiquebesitzer. Oder die tun mir unendlich leid. Da gehen ja Existenzen zugrunde. Die müssen doch alle psychischen Knacks haben hinterher.
Ja, was ist denn da der Stand, Tim, heute am 21. April?
Also heute am 21. April warten wir gerade auf die nächste Zusage. Es gibt Rettungsanker oder Rettungsschirme, die geknüpft sind, an denen man sich orientieren kann. In einigen Fällen ist das auch, ich will nicht sagen ausreichend, aber es gibt zumindest eine Division davon, wie man eben über eine temporäre Krise
hinweggehen
kann. Warte
mal ab, bis sich das in die Realität umgesetzt hat und du wirklich deine Schuhboutique retten kannst, ne? Die schon am Krümeln ist, weil sich alle über Internet bestellen, ne? Da musst du den Schuppen dicht machen.
Bei uns ist auch die große Frage, also wenn du mich jetzt gerade fragst, was mache ich mit der Bollerei, die pausiert gerade. Mhm. Was würde ich mit der Bullerei jetzt gerade machen im Angesichts dieser Krise?
Mhm. Also die Bullerei pausiert gerade, weil du umbaust.
Weil wir umbauen,
also
weil wir Kern sanieren.
Also Corona, sondern die wäre zu gewesen.
Die wäre so oder so geschlossen gewesen und jetzt haben wir natürlich einen Plan. Wir haben einen Designplan entwickelt, wir haben Atmosphären entwickelt für eine funktionierende Atmosphäre, dass die Bullerei wieder neu aufmacht, sich im neuen Glanze sozusagen präsentiert und das wird im Oktober geschehen. Darüber mag ich jetzt noch nicht nachdenken. Mhm. Aber ich habe eine andere Gastronomie, die Gute Botschaft unten an der Alster, wo wir gerade mit einem unfassbaren Enthusiasmus und toller Kreativität bis zum Hang wieder der Selbstaufgabe, typische Genetik der Gastronomen, ein Konzept betreuen, das nennt sich Kochen für Helden, wo eben viele beteiligte Gastronomen deutschlandweit inzwischen
toll.
Lebensmittelüberschüsse, Lebensmittelspenden, teilweise auch mit Aufbringung von eigenen Kosten, zu Mahlzeiten verarbeiten, um den Leuten aus den Funktionsberufen sozusagen eine Wertschätzung entgegenzubringen, ein Danke zu sagen und dabei aber eben auch ein positives Signal aus der Gastronomie herauszusenden, dass wir eben mehr sind als eben nur Champagner-Heinis.
Ja.
Das ist
super, super.
Da merkt man langsam, dass die Luft dünn wird, denn teilweise machen es die beteiligten und befreundeten Gastronomen mit uns eben auch unter Aufbringung von eigenen Kosten. Also wir kaufen dazu, wir organisieren Material.
Ursprünglich wurden sozusagen die Lager leer gekocht der gastronomischen Betriebe für die Funktionsberufe.
Ja, das machen wir immer noch.
Und
sehr großzügige Lebensmittelspenden von unterschiedlichen Unternehmungen, sowas wie Frische Post aus Hamburg, was so ein Online-Hofladen ist, also wo es eher um Biodiversität, Regionalität und Nachhaltigkeit geht, bis hin zur Metro, wo eben das ein Großunternehmen ist, die uns mit ganz fantastischen Überhangprodukten versorgen, die nicht, bevor sie abgelaufen sind, wo sie aber wissen, das werden wir in der Menge in den Markt nicht mehr verkaufen können, kriegen wir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Super. Das sind natürlich oftmals die gleichen Produkte, ne? Und da hin und wieder, um Abwechslung zu schaffen, kaufen wir auch mal dazu.
Nur um das richtig zu verstehen, ihr seid gerade nicht auf der sonnigsten Seite des Lebens, weil ihr nicht viel Geld verdient und investiert trotzdem noch eigenes Geld, um anderen Leuten zu helfen.
Ja.
Aber welcher Gastronom kann das?
Wow.
Das machen wir, weil wir es wollen, weil wir Bock drauf haben, weil wir.
Aber
weil
es gibt doch welche, die wirklich nicht können, die den Bürgergriff haben.
Das meine ich, aber das ist auch kein, das macht uns gerade nicht besser. Das ist einfach nur dieser drohenden Situation zu entkommen, immer jeden Tag sich mit einer neuen Situation auseinanderzusetzen. Wir brauchen Ablenkung für unsere eigenen Köpfe.
Ja, das ist
und Kreativität. Ja. Und aus dieser Kreativität entstehen ja auch Dinge. Daraus entstehen auf einmal Lieferservices. Daraus entstehen auch Kochboxen. Daraus entstehen auf einmal außer Hausverkauf am Fenster und all diese ganzen Dinge. Es entsteht Kreativität dadurch.
Das, ja, das stimmt.
Macht mich sehr, sehr stolz wieder. Ich kann es immer nur wiederholen, in dieser tollen Branche zu arbeiten. Aber es löst schlussendlich keine ganz großen Probleme. Und da ist eben auch die Frage, wie gehe ich gerade damit um? Ich habe mich verabschiedet von meinen Vorstellungen der Gastronomie vor Corona. Und ich muss mich davon verabschieden, weil ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Also brauche ich eine neue Vision.
Was war deine Vorstellung? Kannst du das skizzieren?
Ich habe 50 Sitzplätze und so ich schreibe eine Karte dafür, dass ich 50 Sitzplätze gefüllt bekomme.
Okay, verstanden.
Mit einem gewissen Personalschlüssel, mit einem gewissen Wareneinsatz, mit Mietenkosten und versuche, die Kosten zu regenerieren und vielleicht dabei Geld zu verdienen.
Ja.
Das ist ja. Jetzt kann ich weder eine Personenzahl, jetzt habe ich vielleicht, also bei der guten Botschaft als Beispiel, es wird jetzt gerade diskutiert, eine sukzessive Öffnung der Gastronomien unter bestimmten Hygieneparametern, Mundschutz, Händewaschen, Mindestabstand, Tischabstand etc. pp., wo ich sage, das ist ganz nett. So, und das gibt uns wieder Aktivität. Also wir kommen endlich aus dieser verordneten Passivität heraus. Aber es ist in meinen Augen eine komplette Milchmädchenrechnung. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, habe so beschrieben wie, du bist im Freibad. Du stehst auf einem 3-Meter-Brett. Und das Becken ist vor dir. So, und es ist strahlender Sonnenschein. Du kannst die Technik, du weißt, wie ein doppelter Salto funktioniert. Und es ist alles perfekt. Nur das Becken ist mit 1,50 Meter Wasser gefüllt. Und es ist ein einziger Parameter, der sich in diesem ganzen Konzept ändert und der auf einmal die Herangehensweise komplett verändert. Soll heißen, mach jetzt den Körper, viel Spaß dabei, wird nicht funktionieren. Du musst jetzt adaptiv eine Technik entwickeln, damit du dir beim 1,50 Meter nicht das Genick brichst. Sprung wird alles perfekt sein, Eintauchphase alles perfekt, aber das Wasser ist zu flach. Und wenn man uns jetzt die Hälfte der Sitzplätze nimmt, und das wird nicht funktionieren, es sind eigentlich ein Viertel bis ein Drittel der Sitzplätze, die noch übrig bleiben. Und jetzt soll ich wieder das übliche Geschäft machen. Und wie gesagt, ich bin ein Geschichtenerzähler. Dazu brauche ich Atmosphäre, ich brauche Licht, ich brauche auch eine gewisse Dichtigkeit. Ich brauche ein Lächeln im Gesicht, ich brauche blitzgescheite Augen, ich brauche Service, ich brauche Nase, Geruch, all das Ganze, was sich zu einem perfekten Abend verbindet. Und jetzt bin ich auf einmal nur noch auf 25% der Gäste. Werde ich nie den Umsatz regenerieren können, den ich aber benötige, um meine Mitarbeiter zu bezahlen.
Ja, eben.
Und eventuell auch Fixkosten zu bezahlen. Mieten haben oft was mit Raumgrößen zu tun. Und wenn ich jetzt, und auch der Umsatz hat ja was mit diesem Personenzahl zu tun, den ich da regenerieren kann. Das sind Entscheidungen, die habe ich proaktiv getroffen. Jetzt versuche ich gerade, und ich glaube, das ist der einzige intelligente Weg, nicht zu sagen, ich versuche so viel wie möglich, so viele Gäste wie möglich reinzukriegen, sondern das Geheimnis muss sein, so wenig Gäste wie möglich. Weil wenn du es schaffst, den Laden mit wenig Gästen perfekt zu machen, dann kommst du wieder dichter an deine eigentliche Idee ran, als dass du sagst, ja, ich mache so viel wie möglich, aber es ist nur ein Drittel. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Wenn ich von vornherein, ich habe einen Laden jetzt vor mir, und ich habe von vornherein nur die Möglichkeit, zwei Gäste zu bewirten, dann wird meine ganze Energie, meine ganze Kreativität darauf abzielen, genau diesen zwei Gästen den perfekten Abend zu machen. Ist es mir jetzt möglich, das zu erweitern auf 4, 6, 8 oder 10, werde ich auch schaffen, dieses Bild auf die Leute zu konstruieren. Wenn ich jetzt aber, meine eigentliche Gastronomie basiert darauf, 50 Gäste zu haben, wenn ich da runterrechne, ich sage, ich mache dasselbe wie für, aber nur mit 25, funktioniert die Idee nicht mehr. Und das bringt mich dazu, dass ich mir andere Umsätze, also ich muss mir andere Umsatzmöglichkeiten suchen. Ich bin noch jemand, ich bin noch nicht im Lieferservice, weil ich das noch nicht für richtig halte. Es ist eine Ablenkung des eigentlichen Problems, aber es schafft natürlich Einnahmen. Bei einigen geht es brillant auf. Ich kenne ganz viele Kollegen oder eigentlich nicht viele, einige Kollegen, die in einem Berliner Stadtgebiet, in einem Hamburger Stadtgebiet über Lieferservice oder ähnlichem sich relativ souverän durch diese Krise manövrieren können. Aber wie soll denn bitte ein Lieferservice in Schleswig-Holstein auf dem Land funktionieren? Mhm. Wie soll das denn jetzt gerade in St. Peter-Ording funktionieren? Wie soll das gerade auf Sylt funktionieren? Wie soll das jetzt gerade im Schwarzwald funktionieren? Deutschland ist mehr als nur Großstädte. So, und wo ein Lieferservice mit einer bestimmten Farbgebung auf Fahrrädern funktioniert. Jetzt reden wir doch von einem Radius. Du brauchst ja hier nur aufs Land gehen. Lüneburger Heide, Pinneberg meinetwegen. Auf einmal hast du ein Potenzial vielleicht von 30.000 Menschen, die sich jetzt aber an dem Tag dafür entscheiden müssen, dass sie bei dir Essen bestellen, was du denn auch noch ausliefern musst. Also wo die Zielgruppe eine ganz andere ist, denen hilft das alles gar nichts. Mhm. Die sind, und ich glaube, das ist das, was du eben sagst, das sind die Menschen, das sind die Gastronomien, von denen wir uns wirklich bald, und zwar sehr bald, verabschieden dürfen, und weil die Rettungspakete in diesem Fall nicht ausreichen.
Das heißt, das sind keine utopischen Zahlen, was jetzt so durch die Presse geht, dass 70.000 Betriebe schließen werden müssen in Deutschland?
Wir haben letzte Woche zusammengesessen, der Kern Kochen für Helden, und das sind relativ präsente, gut funktionierende Szene-Gastronomien mit anständigen Umsätzen zur normalen Zeit, mit intelligent wirtschaftenden Menschen. Davon waren zwei weg. Mhm. An dem Tag, wo wir geschnackt haben. Mhm. Die haben gesagt, das werden wir nicht schaffen. Kriegen wir nicht hin. So, solidarisch versuchen wir gerade zu sagen, wir sind ein Team, wir sind eine Truppe, wir haben uns gegenseitig befruchtet. Aber das kann man sagen. Die sagen, da siehst du die ersten feuchten Augen aufkommen. Da siehst du einfach die ersten Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich das, weil jetzt ja das Halten kostet so viel Geld und die Vision fehlt. Das heißt, nochmal nichts, kein, doch so langsam fange ich an, doch Politik-Bashing zu machen. Ich habe immer versucht, den Dialog herzustellen und doch zu sagen, passt mal auf, es ist alles in Ordnung, ihr habt Zeit, gebt uns, also wir sind bereit und lasst uns miteinander in Kommunikation treten, damit wir eine Lösung finden, die nicht gierig ist, die nicht bequem ist, also für uns Gastronomen. Und wir zeigen so deutlich, dass wir nicht bequem sind. Jeder, ob es Tim Raue ist, der macht inzwischen Lieferservice, oder andere Leute, die anfangen zu catern, oder andere Leute, die, also da passiert so viel in dieser ganzen Welt gerade. Aber lasst uns ein Gespräch miteinander führen und lasst uns intelligente Lösungen finden, damit die Vielfalt, die Abwechslung, die Unisoni, also dieses Fantastische an der Gastronomie. Wir sind ja nicht, wir machen ja nicht nur Essen und Trinken. Nochmal, das ist eine bunte, diverse Welt.
Natürlich.
Und das ist das Schöne. Und die geht gerade verloren. Dass man eben einfach sagt, pass auf, was ist denn das große Problem? Das große Problem sind Personalkosten. Dafür gibt es die Kurzzeit. Bäm. Wenn man meint, von der Regierungsseite aus 60% reicht, gehe ich nicht von aus. Niedriglohnländer kann man, also Niedriglohnbereich, Trinkgelder gehen verloren, und das ist all das, was diese Branche mit am Leben hält. Derzeitig fallen fast die Hälfte aller Beschäftigten, nämlich die Herrschaften auf 450-Euro-Basis oder ähnlichem, werden gerade von keinem Anker dieser Welt, von keinem Rettungsschirm dieser Welt gerade erfasst. Mhm. Und das ist vielleicht mal der Zweitjob. Es sind aber genug studentische Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die parallel zu ihrem Studium, weil sie sich das sonst nicht leisten könnten, arbeiten müssen, um ihre Miete zu bezahlen, etc. Auch da wird es irgendein Paket geben, auch da, also ne, Existenzsicherung und Ähnlichem. Dann haben wir die Mieten, dann haben wir die Ware. Das ist das, was so im Wesentlichen uns Kosten verursacht. Die Ware, habe ich ja schon mehrfach gesagt, fällt weg. So, die Mieten, der eine hat Glück, da werden mal die eine oder andere Miete erlassen. Bei mir wird derzeitig Miete nur gestundet. So, jetzt schiebe ich auf.
Also du redest jetzt von der Gastronomiemiete, ne? Nicht von der Wohnmiete, sondern
Gastronomiemiete.
Ja. So jetzt und mein Einkommen als Unternehmer kommt ja auch noch hinzu, das verliere ich in dem Moment ja auch, aber wenn ich was vorher Funktionierendes hatte, hatte ich vielleicht die Chance, ein paar Rücklagen zu bilden. Wenn ich die Chance nicht hatte, dann ist das nicht immer und gar nicht so häufig ein Fehler, sondern einfach das Nichtmachbare, weil wir in diesem verdammt harten Gewerbe eben auch arbeiten. Und ich glaube einfach, dass da die Zusagen, die derzeitig getroffen werden, inklusive der lockeren Öffnung, nichts Gutes verheißen, sondern das ganze Leid nur elendig weitertreiben. Und wir beanspruchen gar nicht für uns, mitten jetzt in dieser Krise zu öffnen, Also wir wollen ja nicht unvernünftig sein, sondern wir möchten ja weiter unserer Verantwortung auch als Bürger der Gesellschaft nachkommen. Und wenn dazu gehört, dass sich Menschen in einer Gastronomie nicht treffen dürfen, dann sagen wir, ja, okay, dann müssen wir halt schließen. Aber lasst uns nicht alleine mit dem Apparat, der sich da aufbaut, denn das wird Konsequenzen haben. Konsequenzen bedeutet weniger Gastronomien. Jetzt, es gibt Gastronomien hier in Hamburg, die versuchen, Ware zu verkaufen, damit ihre Produzenten nicht drauf sitzen bleiben. Die stehen selber mit dem Rücken an der Wand und sagen, ja, aber der Produzent, den dürfen wir auch nicht vergessen. Den müssen wir auch noch mit auf die Reise nehmen, weil das wird ja Ware produziert, wenn wir die nicht abnehmen können. So, wer nimmt sie denn ab? Der bleibt auf drauf sitzen. Wir reden immer nur Gastronomie, aber es ist so viel mehr. Produzentenketten, Vertriebswege, rein theoretisch ein Unternehmen ich sag's mal, weil die Zahl kenne ich ungefähr von der Metro, die haben 50% Umsatzeinbußen. Das ist ja nicht immer nur Geld, sondern Geld bedeutet auch Produzenten, Ketten, ja, Nahrungsketten, natürlich, Menschen, natürlich. Einzelne Schicksale, die dran hängen. Und das Bild, was sich da peu à peu gerade aufbaut, ist für mich kein positives.
Nee. So, aber warum wird die Gastronomie gefühlt viel später bedacht von der Politik?
Also, sie wird nicht später bedacht, aber...
Nee, gefühlt, sage ich. Weil der Einzelhandel darf bis 800 Quadratmeter jetzt aufmachen. So, warum nimmt man den zuerst, bevor man die Gastro aufmacht oder umgekehrt?
Lass uns mal diese Frage gar nicht stellen, weil jetzt fragen wir uns, ob Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von den Entscheidungen und der Verhaltensvorgaben, die wir gerade zu erfüllen haben. Aber wenn für uns entschieden wird, dass wir nicht öffnen dürfen, kannst du doch nicht alles auf uns abwälzen. Das funktioniert doch nicht. Sag mal, wenn entschieden wird, wir dürfen nicht öffnen, bitte, ich verstehe es. Ich akzeptiere das. Vielleicht, weil Alkohol eine Rolle spielt, vielleicht, weil das Benehmen eine Rolle spielt, vielleicht, weil Gastronomie engere Kontakte hat oder ähnlichem. Man denkt übrigens an der Stelle gar nicht über Mitarbeiter nach. Mhm. Soll der Service mit Mundschutz arbeiten?
Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Das ist ja nicht das Schlimmste.
Ich finde das fürchterlich.
Aber versuch mal mit Mundschutz zu essen.
Auch sehr guter.
Jetzt ein Süppchen mit Strohhalm. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
wir reden ja einfach von Schwimmgehen im Neoprenanzug. Ja, also das wird alles, oder im Taucheranzug. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
Die Bedienung Mundschutz haben, finde ich voll okay.
Findest du?
Ja.
Da kein Lächeln mehr.
Finde ich auch nicht okay.
So what? Gefühlt. Du wackelst ein bisschen mit dem Pobacken.
Ja, da musst du aber auch so einen Hintern haben wie du. Weil wenn ich mit dem Pobacken wackel, dann ist eher so, okay,
meinst du, dann fallen drei Tische rum, oder wie? Also,
nee, mir ist der Appetit vergangen, können Sie behalten den Hauptgang.
Machen Sie den Laden wieder zu.
Nein, aber ich finde, wenn es denn sein muss, finde ich das absolut akzeptabel. Das siehst du in asiatischen Ländern auch hin und wieder, wenn du in irgendwelchen abenteuerlichen Ländern bist, in Asien, ist mir nicht unbekannt. Das finde ich nicht so schlimm.
Solange das nicht geklärt ist, ob sinnhaft oder nicht sinnhaft, das im öffentlichen Raum, wir werden uns darauf einstellen. Also wir haben jetzt heute Dienstag, übermorgen ist Donnerstag, bis Anfang nächster Woche werden wir Mundschutzpflicht haben.
Ja, ich denke auch. Aber es gibt jetzt ein paar Sachen, die passieren. Also es gibt unter anderem Restart Gastro, eine Online-Petition, kann man, glaube ich, an der Stelle auch mal aufrufen, dass die Leute sich das zumindest mal angucken und im Idealfall unterschreiben. Ja. Die CSU kommt mit der Rettet Gastro um die Ecke. Meiner Meinung nach mit einer Idee, die du, glaube ich, vor 3-4 Wochen hier im Podcast auch schon vorgeschlagen hast, womit Herr Söder jetzt kommt, die 7% Mehrwertsteuer in der Gastronomie.
Ist eine Forderung, die schon lange auf dem Parkett ist, aber noch nie deutlicher von der Notwendigkeit transportiert worden ist, als jetzt gerade Corona. Ja.
Und wenn es einer schafft, dann der Bayer. Dann Kochen für Helden. Also es entsteht unheimlich viel. Das zeigt, die Gastronomie ist ja auch nicht faul und lässt passieren, sondern ihr seid ja unfassbar aktiv. Kommt dann.
Das ist aber auch manchmal so das Bild, also dadurch, dass wir so aktiv sind, denke ich immer, Mensch, vielleicht sollten wir passiver sein, weil wir sind so aktiv, wir stellen uns halt auf alles immer wieder an und wir lächeln ja, während die Tränensäcke voll sind.
Und es sind ja nicht alle. Man muss an die denken, die das nicht diese Fantasie haben oder so denken.
Die Kraft.
Das sind ja nur wenige. Die anderen müssen sich in ihr Schicksal
ergeben. Wollte ich gerade sagen, es sind 2,4 Millionen Beschäftigte in unserer Branche irgendwie. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen durchguckt, und ich hadere da auch immer, soll ich was dazu sagen, soll ich lieber die Schnauze halten?
Nein, ist es richtig, dass ich
als Tim Melzer bin ich dann sozusagen der Prominente, der durch Corona gerade in allen Varianten versucht, eine Präsenz zu erwirken? Oder macht es Sinn, dass ich als Fernsehkoch und Unternehmer auf ihm unterschiedlichen Ebenen mit Kontaktmöglichkeiten vielleicht etwas präsenter manchmal bin? Ich hadere selber damit.
Aber das macht ihr jetzt mit Restart Gastro, richtig? Also da ist ja eine Gastro-Allianz jetzt.
So langsam wird es unruhig in der Szene, weil ja. So langsam reden wir nicht mehr davon, dass Leute dass es nicht überleben werden. Es passiert schon. Es ist jetzt, also jetzt sind die ersten Pleiten kommen, die ersten Insolvenzen kommen und jetzt fängt es an, unruhig zu werden. Jetzt kommen wunderschöne, ich kriege auch nicht alles mit, weil ich nicht tagtäglich jetzt im Netz bin und jede einzelne Aktion irgendwie versuche, da mitzukriegen. Aber ich beschäftige mich natürlich jeden Abend aufs Neue damit, die leeren Stühle auf dem Rathausmarkt.
Sachsen war das irgendwo, ne?
Sachsen. Mhm. Einfach um zu signalisieren, wie viele gastronomische Plätze eigentlich wegfallen. Ich hoffe, dass sich das auch zu einer nationalen Bewegung umsetzt, weil es ist ein sehr schönes, pragmatisches Bild, was da und es ist eben nicht ein Dresdner Programm oder ein Hamburger oder ein Berliner, sondern es ist ein nationaler Notstand, den wir da haben. In ganz, ganz, ganz vielen Ebenen, unabhängig von Region, Herkunft, Art und Weise der gastronomischen Betriebe. Ich wundere mich, dass die Hotellerie so leise ist. Ich höre so gar nichts von der Hotellerie.
Ja, weil die zu haben.
Ja, aber
darum hörst du nichts.
Aber das ist ja auch krass. Da hängen doch auch noch so viele Menschen dran und da sind doch
ja natürlich. Die sind alle nach Hause geschickt worden und also eins meiner Enkelkinder arbeitet in der Hotellerie. Und die sind nach Hause geschickt worden. Die dümpeln jetzt zu Hause rum. Sie näht jetzt Masken, um sich auch zu beschäftigen und ein bisschen was dazu zu verdienen. Ja. Und die machen irgendwann mal wieder ein bisschen auf, aber dann dürfen nur Business-Leute, also Geschäftsmänner, kommen.
Es wird ja meines Wissens nach, natürlich wird hinter den Kulissen sehr stark an ganz vielen Prozessen gearbeitet. Es ist nur so, dass es leidlich ist, uns jetzt mit einer Häppchentaktik zu kommen. Es sind 1-2 Maßnahmen getroffen worden, die auch gut sind, ohne Wenn und Aber. Die aber, als mit von außen betrachtet, vielleicht auch ausreichend sind, aus dem inneren Kreis heraus, aber eben nicht ausreichend. Und ich befürchte, dass jetzt wieder ein kleines Häppchen kommt, eine Teilöffnung. Und dass diese Teilöffnung eben nicht so positiv sein wird, wie das alle vermuten, weil eben sich dieses System nicht so einfach umrechnen lässt. Und man in 3 Monaten sagt, ja, wir brauchen schon wieder Hilfe. Und dann werden wir irgendwann zur nervigen
Institution. Dann wird's schlimm.
Dann werden wir wieder nervig. Dann sind wir, ja, aber ihr habt doch schon. Es wird ja immer verbalisiert, dass so viele tolle Sachen rausgekommen sind. Und am Anfang, und das haben wir sehr deutlich gesagt, Kredite bringen uns nichts als solches. Nee. Weil ich habe mit Bankern gesprochen, und das habe ich auch schon erwähnt, die sagen, ja, Kredite könnt ihr beantragen, so viel ihr wollt. Ihr kriegt nur nichts von uns. Warum sollen wir euch in der Gastronomie auf einmal so großzügig Kredit? Ihr seid so angeschossen, ihr habt so viel Blattschüsse gerade gekriegt. Also welches Finanzunternehmen, selbst wenn da nur ein Bruchteil noch ein Risiko ist, ne, vergibt denn gerade Geld? Wir bearbeiten da auch gar nichts. Es wird gar nichts passieren. Jetzt gibt es eine Verbesserung der KfW-Kredite. Die sind einigermaßen intelligent, aber es ist und bleibt ein Kredit.
Eben drum. Da darf man sich nicht vertun. Ne?
Es ist und bleibt ein Kredit. Und diese Kredite, und es gibt so viele Leute, die ja, wenn du eine Gastronomie machst, die Investitionskosten sind inzwischen auf so einem hohen Niveau, dass die natürlich mit einem Kredit eingestartet sind. Viele Existenzgründer starten mit einem Kredit. Und auch wenn sie Rücklagen gebildet haben, und auch die Klugscheißer hier aus Hamburg, die gesagt haben, da gibt es auch so 1-2 Kneipen hier irgendwie, die ich gefressen habe, weil die halt sagen irgendwie so, ja, man wird ja wohl, wenn man ein Unternehmen gründet, dann wird man ja wohl Rücklagen für 2-3 Monate geschaffen haben. Das sind die, die in erster Front auch genau dieselben Anträge gestellt haben auf Rettungspakete, ja. Rettungsschirme und KfW-Kredite und fragen, habt ihr Geld schon bekommen, wir noch nicht? Irgendwie so, wie können wir das beschleunigen? Wo jemand sagt, redet doch nicht so einen Scheiß, es brennt an allen Ecken und Kanten. Mich wundert es, dass und ich will nicht dramatisieren, ich will das nicht auf mein persönliches Schicksal lokalisieren, aber das brennt. Das wird eine ganz verdammt harte Kiste. Und wenn das so bleibt, wie es jetzt gerade ist, dann verabschiedet euch einfach. Da hilft kein Gutscheinverkauf, da hilft kein nettes Catering-Service, da hilft nichts irgendwie. Entweder verabschiedet man sich generell von der zukünftigen Gastronomie oder von der altbekannten Gastronomie, von der Vielfalt sowieso, von der Art und Weise sowieso, von allem, oder verabschiedet euch einfach von vielen, vielen liebgewonnenen Gastronomen.
Man kann sich's wahrscheinlich gar nicht vorstellen als Nicht-Gastronom.
Das ist ein bisschen eine Diskussion, die ich hier für die Außenwelt führe, wie ein Virologe, der sagt, wir müssen die Intensivbetten frei halten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber irgendwo ist es nachvollziehbar. Und wir haben es vor 3-4 Wochen, habe ich gesagt irgendwie, ja, nee, Jungs, Mädels, auch mir geht der Arsch auf Grundeis, wenn das so weitergeht. Da wurde ich noch ausgelacht teilweise. Der feine Herr Fernsehkoch.
4 Wochen ist das ja jetzt, ja.
Der feine Herr Fernsehkoch will mir was von Insolvenz erzählen. So, und auf einmal sieht man einfach, wie schnell das, und es wird einige erwischen. Und das ist so
viele,
jetzt.
Viele. Wunderbare Vielfalt, die wir ja hatten, ne? Die ja so toll ist, ne?
Deshalb
ist es so bereichernd. Das wird viel auf der Strecke bleiben.
Und wir haben viel, und wenn jetzt der Söder geht nach vorne und diskutiert die Mehrwertsteuer, auch da nochmal als Beispiel, wir kaufen für 19% ein und müssen für 7%, wir verlieren alleine dadurch, dass wir was kaufen, verarbeiten, verkaufen, verlieren wir 12%. Das ist in der Hotellerie nicht so. Da hat man es geschafft. Und das ist vor allen Dingen auch in einem Fastfood-Kettenrestaurant nicht so. Das ist so. In der Gastronomie, die handwerklich Inhaber geführt ist, mit Menschenkraft, mit Menschenkreativität, mit Produktliebe, mit Nachhaltigkeitsgedanken, mit konzeptionellen Ideen, mit vielen Dingen, die Gesellschaft massiv verändern. Ja? So, denen ist das nicht gegeben. Wird einmal nach vorgestoßen und ich an der Stelle wirklich, was für ein guter Gedanke. Und auch temporär, das Wort temporär wird auch benutzt. Das ist intelligent, dann haben wir zumindest eine Vision. Mhm. Im selben Moment, so, und ich meine, dass das eine Formulierung war, die ich gelesen habe. Ja, darüber werden wir jetzt nicht diskutieren, weil ich verstehe ja die Ängste und Sorgen und Nöte. Aber wir haben hier ganz andere Probleme. Mhm. Sag ich, stimmt. Es gibt, wenn ich eine Nahrungskette der Probleme auflisten muss, dann ist als allererstes die Gesundheit. Ohne Wenn und Aber. Wenn wir aber Zeit und Raum haben, darüber nachzudenken, dass zum Beispiel Bundesliga-Fußball, auch wenn es ein Seelenbedürfnis ist, ja, Geisterspiele stattfinden zu lassen, wenn darüber diskutiert wird. Aber eben Bildungswesen geht vor die Hunde, verreckt in meinen Augen gerade. Das ist ein Desaster, finde ich, wie da gerade mit umgegangen wird. Und eben die Vielfalt, die Hände, also Gastronomie, ein Desaster. Künstler, du, ich meine, Digga, du bist selbstständig.
Ich habe keine Aufträge, die sind alle weg. Alles weg.
Wollte ich gerade sagen. Also entweder wird es irgendwann mal eine Prostitutionsseite für ehemalige Starlets und wie heißt das hier, Podcast-Moderatoren. Ja, genau. Das ist so eine Nacht
mit Sebastian Merget. Meinst du?
Ja.
Und dann gibt es in Toiletten
und dann gibt es ja einmal den Katalog, welche Leistung du erbringst für welche Extrakosten. So.
Ja.
Also, nein, und das ist so langsam da, so langsam werde ich unruhig, weil das Ding läuft jetzt lang genug. Wir haben viel dafür getan, dass bestimmte Dinge auch passiert sind. Und auch da ein Respekt und Dankeschön. Jetzt müssen wir bloß weiter gucken. Und jetzt können wir nicht mehr eine Woche nach vorne gucken oder zwei. Jetzt müssen wir,
tageweise.
Die trifft es so, 3 Monate nach vorne.
Und wenn du dann hörst, dass die erst wieder richtig locker lassen, wenn ein Impfstoff da ist, dann kannst du aus dem Fenster springen.
Dann kannst du ein Jahr, dann musst du ein Jahr weiterdenken.
Anderthalb.
Also das ist ja, ich glaube, es ist so ein bisschen
Häppchen. Das kann nicht.
Ich glaube nicht dran. Wenn du am 31. August erst wieder eine Großveranstaltung machst, und das Wort groß brauchst du gar nicht großartig definieren, ob jetzt 100, 50, 20 oder sonstigen, dann sagt es dir, es wird weiterhin ein Versammlungsverbot geben. Es wird weiterhin eine Einschränkung in der Zusammenkunft von Menschen in einem Raum geben. Das betrifft jede Gastronomie. Was diskutieren wir darüber, was am 4. Mai passiert? Was diskutieren wir darüber, was am 1. Juni passiert? Es ist schon gesagt worden.
Ja.
Es ist der 31. August.
Mindestens.
Bis einschränkungslos wieder gearbeitet werden kann. Und da sind auch ganz viele, die sagen, ja, da braucht ihr euch noch nicht dran gewöhnen. Das wird noch nicht passieren. So
sagen,
vielleicht wird mal eine familiäre Festivität ausgenommen werden. Die wird aber nicht in einem Restaurant stattfinden. Die wird zu Hause stattfinden. Eine Hochzeit, eine Beerdigung, also all das, und das ist gut so. Hochzeit, Beerdigung, Geburtstage. Zu Hause wird man wieder zusammenkommen können. Aber offiziell werden die mit Einschränkungen arbeiten. Und diese Einschränkungen, das ist wie, Naja, ich lasse dich verdursten, aber auf eine sehr unwürdige Art, weil hin und wieder darfst du doch nochmal an dem Wassertropfen lecken. Und da, wie gesagt, schwillt mir langsam der Kamm und ich habe auch gerade gemerkt, dass ich ein, zwei Dinge da gerade verbaselt durch die Emotionalität habe, aber daran sieht man eben auch wirklich, dass es, glaube ich, Menschen berührt, Emotionen berührt,
ja,
und
natürlich,
dass man da immer nicht ganz sachlich sein kann.
Also du hättest gut drauf verzichten können, ne, Monika, das nochmal zu erleben, sowas kann man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Also mit dem Krieg kann man rechnen Naturkatastrophe,
das
aber
würde
das?
Das würde mich eben noch ein, wenn ich einmal eingrätschen darf, ja, bitte, wirklich eine gute Frage, weil ich sag so, kannst du jemanden wie mich an dieser Stelle eigentlich ernst nehmen, nachdem du ja wirklich mal, wir haben keinen Krieg, wir können immer noch im Stadtpark rumlaufen, an der Alster rumlaufen, wir können Eis essen.
Wir können uns den Einkauf schicken lassen.
Kannst du uns ernst nehmen mit deinem unfassbaren Leben, was du hinter dir hast?
Sag mal, wovon sprichst du? Ich nehme das grottenernst.
Ich schäme mich manchmal dafür, dass ich mich so berührt fühle.
Ich bin da voll auf deiner Schiene in dem Thema drin. Ich nehme das grottenernst. Was kann ich denn da Milderndes drüber sagen? Es ist eine Katastrophe. Es ist nicht das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Also wenn Leute kommen und sagen, das ist das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Pest, Cholera, kein fließend Wasser, keine Toiletten, keine Medikamente, keine Ärzte.
Ja,
das waren
ja
schlimme Zeiten. Zweiter Weltkrieg, macht's oben brumm brumm, ist 5 Minuten später alles weg, inklusive Fotoalben, ja, Haus, ja, ja, Auto und Oma auch noch. Ne?
Ja.
Das ist schlimm. Dieses ist eine Katastrophe.
Warum empfinden wir das als so schlimm?
Weil wir zu etwas gezwungen werden. Wir werden reglementiert von irgendwoher. Wir müssen etwas machen, was wir eigentlich nicht wollen. Ich will nicht 5 Wochen meines Lebens. Ich habe nicht mehr so lange, ne? Bis 105, habe ich gesagt, ne?
Also mal so bei 17 Jahren.
Das raubt mir meine Lebenszeit, da jetzt immer in meiner Bude zu sitzen. Und klar, ich mache mir mein Entertainment, ich mache meine Terrassenküche, bin kreativ genug, um mir da ein bisschen noch Spaß rauszuziehen. Und ich bin froh, dass ich Rentner bin, dass ich nicht um meine Existenz bangen muss. Aber ich kann mich voll da reinversetzen, was da und da los ist. Und dass der oder der gerne mal Selbstmord begehen will, das habe ich volles Verständnis für. Machen auch manche, habe ich gerade gestern wieder gehört, Gastronom. Nee, es ist eine Katastrophe und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob da gut mit umgegangen wird. Diese beschwichtigenden Sätze von dem, es sind ja immer die gleichen Personen, die da am Fernseher stehen, ne? Also erstens mal haben wir ja die hübschesten Virologen der ganzen Welt, ne? Ich habe noch nicht einen hässlichen Virologen oder Virologin gesehen. Das sind ja alles Erscheinungen, ne? Ich wusste gar nicht, dass die immer im Labor rumhocken, ne? Und dann sind es ja immer die gleichen Politiker, ne? Man weiß ja schon genau, was die sagen wollen. Hin und wieder kommt mal dazwischen eine Pflegerin oder irgendwas, ne? Aber es ist ja immer alles das Gleiche. Ich kann dieses Gesabbel nicht mehr hören. Man muss so mal in Frage stellen, ist das denn so nötig, dass wir hier zu etwas gezwungen werden, was wir machen müssen, dass Leute sich schon denunzieren gegenseitig? Und wir sind ja immer so lieb, wir Deutschen, ne? Wir machen das ja alles. Ja, yes, now, Schutzding, mach ich. Ja, gerne, mach ich. 2 Meter Abstand, mach ich alles. Ohne zu hinterfragen. Ich meine, sind die Toten alle an Corona gestorben oder an Alter?
Ja, das, wie gesagt, das ist ein bisschen wie nach dem verlorenen Halbfinale in der Weltmeisterschaft. Hätte ich eine bessere Taktik aufgestellt? Wahrscheinlich nicht. Also da müssen wir, wenn wir Führer haben, und damit meine ich nicht den Führer, sondern ich meine führende Menschen.
Ist auch der 21. heute.
Dankeschön, sondern führende Menschen. Wir haben sie auch gewählt. Also das sind ja unsere Vertreter, das sind ja unsere Entscheidungsvertreter.
Wir können ja auch mal unsere Meinung ein bisschen ändern.
Das kann man wirklich in der Tat. So ein Grundding, und da, so funktioniert eine gesellschaftliche Struktur. Ich habe mich schon immer gefragt, was macht Tempo 30 nachts um 12 in einer Schulstraße für Sinn? Macht auch keinen Sinn, ich halte mich trotzdem dran. Aber Sinn macht es nicht.
Rettet höchstens Opa Heinrich,
der blaue Hase. Wir sind auch immer noch ein bisschen in Deutschland, ein paar Regeln brauchen.
Ja, nein, aber es gibt ja manche Regeln, die verstehe ich nicht, halte mich trotzdem dran, weil ich akzeptiere das mal so, weil ich glaube, das ist ein übergeordneter Sinn, dass man grundsätzlich erzogen wird, in dieser Straße Tempo 30 zu fahren. Und das, was ich nachts mache, mache ich auch tagsüber. So versuche ich mir die Welt manchmal zu erklären.
Also wenn das jetzt als Ergebnis hätte, wenn das jetzt hier alles überstanden ist, was ja angeblich nie passiert, das ist überstanden, das sind ja so Dinge, die gesagt werden. Wenn dann als Ergebnis dabei rauskäme, dass das Pflegepersonal, die Krankenschwestern, die Kindergärtner und die Dame an der Kasse, wie ja immer wieder hervorgehoben, wenn die alle ein bisschen mehr Geld kriegen am Ende des Monats, weil die ja jetzt so hoch geschätzt werden, ich meine, ich klatsche jeden Abend um 9, habe eine aus dem Ratschaster eine alte Kamelglocke und ich glocke die ganze diese Straße rauf und runter.
Ja.
Das mache ich ja jeden Abend mit Überzeugung, aber das hört bei mir auf, wenn alles vorbei ist und die kriegen immer noch diese miesen Gehälter.
Mhm.
Das ist unverschämt.
Fand ich
jetzt werden die hochgejubelt.
Einer der schönsten Sätze, die in dieser ganzen Corona-Krise und trotzdem ja die Wertschätzung untereinander und dem Applaus, der ja was ganz Liebevolles ist und eigentlich ja schon auch eine Art von Dankesagung, hat, glaube ich, eine Krankenschwester aus Berlin gesagt, immer irgendwie, euren Applaus könnt ihr in den Arsch stecken, weil das hat euch vorher nicht interessiert und es wird euch nachher wieder nicht interessiert, wie viele Stunden ich für was für ein Scheißgeld ihr schon gearbeitet habt.
Also
da fand ich, also, war natürlich harsch, weil die hat natürlich auf was reagiert, was sie schon so lange berührt auch und so verletzt.
So ist es aber. Und das geht so bis hin in die Hotellerie, die werden ja auch nicht gerade üppig bezahlt. Ne?
Also das ist vielleicht kein schönes, aber ein gutes Schlusswort, weil wir müssen leider langsam, aber sicher so ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde gerne noch mitgeben, Leute, guckt euch gerne mal auf YouTube bitte den Kanal von Monika an, Monika Fuchs kocht.
Sind wir nicht zugekommen heute?
Wozu?
Ja, ich
zu Monika Fuchs kocht?
Ja, das ist so spannend.
Ja, also, aber es ist ja hier und da,
aber
ist
ganz
es
ehrlich,
ist
wie will man auch 81 Jahre in anderthalb Stunden eindrücken?
Das geht nicht. Also das geht nicht, aber deswegen guckt es euch an und vor allem ist es die Terrassenküche. Und wer will, das Wetter ist ja gut, der kann ja auch mal in der Isestraße vorbeilaufen, wenn du da auf der Terrasse stehst und guckst, mit dem nötigen Sicherheitsstand. Immer zwischen den U-Bahnen steht da Monika. Bitte guckt euch diese Restart-Gastro-Geschichte an, Kochen für Helden sowieso. Und
ich wollte nur sagen, wir reden immer von Restart. Es gibt
so ist der Hashtag.
Ja, genau, ist auch alles gut. Es gibt eine Initiative, die nennt sich, oder kann man über einen Link sich halt verlinken lassen. Change.org, wir sind bereit.
Ja.
Da würde ich drum bitten, dass wir das Ganze auf Instagram oder auf den Social Media noch einmal publizieren, weil da sammeln wir Unterschriften und wir benötigen noch eigentlich so knapp 40.000 Unterschriften, glaube ich, um genau unsere Probleme und um die Schwierigkeiten, die Gastronomie hat, eben auch hochgradig offiziell von dem Bundestag vortragen zu können.
Genau, du würdest über das Restart Gastro auch dorthin verlinkt werden. Ist das so?
Sehr
genau, also das ist Netz ist miteinander vernetzt. Ja. Ich möchte noch ganz kurz klarstellen.
Wir machen jetzt Streufeuer. Also wir
alles raus. Nein,
wir machen jetzt mit der Schrotflinte. Zack, von allen Ebenen. Jede Initiative, jede Kooperative, jede Aktion hilft uns jetzt, glaube ich. Und wir brauchen einfach eine sehr, sehr, sehr laute Stimme. Deshalb alle Gastronomen, verlinkt euch untereinander, informiert euch, Mitarbeiter. Kim, wir arbeiten alle an dem gleichen. Kim,
das ist doch ein Job für dich.
Nee, das kann ich sagen. Aber wir brauchen die Masse. Einer, nochmal, die ganzen Masse, Fernsehfressen, wenn sie sich jetzt melden. So, ja, es ist gut. Aber es macht auch, was kann ich denn bewegen? Wenn jemand sagt, er hat doch alles schon gesagt. Nein, wir brauchen jede einzelne Stimme gerade, um deutlich zu machen, dass wir eben nicht ein verdammelter Bumshaufen sind von irgendwelchen Leuten ohne Schulabschluss, sondern dass wir nicht nur Wirtschaftsfaktor sind, wir sind Kulturfaktor, wir sind...
Was ist das für eine Meinung? Gibt's die?
Naja, so wie man mit uns mit gastronomischen Mitarbeitern derzeitig umgeht, würde ich schon sagen, ja.
Mein lieber Mann.
Da wachsen neue Spargelstecher nach. Am Ende des Tages. Da lässt man über die Klinge und da bin ich mir sicher. Und das wird ja auch passieren. Aber deshalb haben trotzdem die Leute, die jetzt davon und damit und dafür leben, das Recht, das auch zu überleben.
Also ich prognostiziere einfach mal, dass wir nicht das letzte Mal bei Fiete Gastro über die Corona-Krise im Allgemeinen und im Speziellen in der Gastronomie gesprochen haben. Jeder, der sich, wie ich vorhin gefragt habe, was hat ein Boxsack, über den Monika gesprochen hat, damit zu tun, dass sie betrunken werden könnte. Ich habe das mal gegoogelt, ich wusste es nicht. Boxsack ist ein Wein, tatsächlich, mit B-O-C-K-S. Und dann sag, ich hab's nicht gewusst, oder? Sitze ich jetzt im völlig falschen Boot, Monika?
Du sitzt leider in einem kleinen Ruderboot, was in die falsche Richtung
geht. Hast du nicht vom Boxsack?
Boxbeutel.
Gut, aber dann bin ich ja nicht ganz falsche Richtung.
Nein, wie nicht hast du es geschafft, Moderator eines kulinarischen Podcasts?
Ich hab dich besoffen gemacht, hab dir dieses Blatt Papier untergeschoben, hab deine Hand geführt mit der Unterschrift.
Ja, aber lass es bitte drin, weil das ist ja genau
ich schneide mich nicht raus.
Nein, Gott, das ist doch wunderbar.
Tim weiß bis heute nicht, dass ich ihn mit Hensler unterschreiben lasse. Vertrag. Das so ist das besonders Lustige.
Irgendwie so voller Freude.
Boxbeutel meine ich natürlich.
Ich habe das recherchiert. Also Boxsack.
Boxbeutel. Ne? Ich meine, Boxbeutel ist ein Wein. Ich habe es nicht gewusst.
Ja, ja, das ist so.
Von der Form der Flasche, genau.
So, das ist so.
Den okay, Dimpel
möchte ich nicht drüber referieren.
Es ist ursprünglich mal so neben dem Müller-Thurgau, glaube ich, so das Refugium für schlechten Wein gewesen, wenn man ehrlich ist. Ne? Also es war
ein Plörren,
aber na, früher, also so von der Wahrnehmung. Kriegt aber inzwischen auch eine Revitalisierung durch
das
durch
hat es
sehr
schon längst. Das hat
handwerklich
schon
sehr gute Winzer.
Aber wenn du das so und aus dem Grund getrunken hast, wie ich das gemacht habe, diese
um zu vergessen.
Flasche niedermähen, ja. Dann kannst du nur noch den Rest deines Lebens trinken.
War das nicht auch früher so, dass Boxbeutel klassisch aus bestimmten Gläsern getrunken worden ist, nämlich aus diesen
so
leicht,
weinkühligen Gläsern,
aus diesen, mit den geriffelten grünen Ständerglas und dass man das, das
nee,
so.
Nee, das sind nicht unbedingt, nicht unbedingt.
Ich dachte mal, dass das nee. Wäre so das klassische
nee, ich weiß, welche du meinst,
das Sinnbild
ja.
für.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich trinke meinen Wein immer aus dem Wasserglas.
Ja.
Bei mir hat das stattgefunden aus einem Wasserglas. Ich mag nicht gern diese. In meinem Privatleben.
Weißt du, warum ich das auch sehr gerne mache? Warum ich das sehr gerne mache? Ja? Und das ist ein Tipp für die Ewigkeit. Lassen Sie sich einfach besser abwaschen. Und passen in die Geschirrspülmaschine.
Du denkst bitte spätestens beim Einräumen der Bullerei dran, dass du eine Wasserkaraffe für Monika suchst.
Ja.
Mit einem aufgedrucktem Bullerei-Emblem.
Ich kaufe mir für dich einen Dremel und baller da den Bullen selber rein, die Scheißkaraffe, wenn du keine hast. Oder sonst, vielleicht hat ja jemand so eine zufällig zu Hause rumstehen und hat sie sich mal gekauft und hat jetzt keinen Verwendungszweck mehr dafür und könnten wir auch gerne.
Ach so, ja, finde ich aber auch.
Ja,
ja finde ich auch.
Ja, gespannt. Wenn es geht, anonym.
Und ich muss noch einmal
hier. Das ist
ein
bisschen so die Nummer, wer hat mein Portemonnaie gefunden, bitte anonym dort und dort abgeben.
Macht's gerne und hört bitte auf, euch zu beschweren, dass die Gewinne von Fiete Gastro nicht rechtzeitig ankommen. Das muss ich an der Stelle mal rauswerfen, weil das sind teilweise unverschämte Nachrichten, die mich da erreichen. Es ist eine bestimmte Situation gerade. Es dauert alles ein bisschen länger. Die Post hat, glaube ich, aktuell 3 Millionen Pakete pro Tag mehr, als es sonst der Fall ist.
Ich warte
die
seit
Sachen
zwei
kommen
Wochen
an.
Auf Parfum. Ich habe zum ersten
Also ich
Mal
dachte, du wartest auf den Fiete Gastro.
Nein, ich habe ein Parfum, das ich benutze. Und das trage ich immer das Gleiche. Und ich habe vergessen, mir was zu kaufen vom Shutdown. So, das ist jetzt aus.
Oh.
Und ich warte seit 2 Wochen darauf. Oh. Und ich habe momentan ausschließlich, und irgendwie steht es mir aber auch. Ausschließlich.
Körpergeruch?
Nee, aber also ein 1,99 Sprühnebel.
Wirklich?
Ja, ja.
Ach, ganz
man riecht es kaum.
Ha? Wie heißt das?
Sprühnebel. Nee, keine Ahnung, blaues. Weißt du doch hier, das, was man, damit wäscht man auch Hände und schmiert Kinderpos ein.
Ach so, okay.
Oder meinst du mein richtiges? Weil mein richtiges, also falls
das ist
da jemand,
Chanel.
Falls da jemand was rumstehen hat zu Hause und das nicht benutzt, nee, Allure.
Ja, es ist ja von
Chanel. Chanel Allure. Ich finde vom Namen her absolut passend. Ja, und meine biochemischen Dämpfe inklusive der Kreation des Parfümeurs gehen eine Verbindung für die Ewigkeit.
Also Freunde, einmal Allure für Tim, ein Boxbeutel für mich und eine Karaffe für Monika. Ich glaube, dann sind wir alle sehr glücklich. Ja. Monika, vielen Dank, dass du dir wirklich die Mühe heute gemacht hast.
Ich kann dir noch mal eine kreative, ich habe mal eine, wenn Corona vorbei ist, können wir so ein 10-12 Personen-Podcast mal machen, einfach über 10 Stunden, weil so viele tolle Leute da sind und dazu gehörst definitiv du. Ich gehe komplett unbefriedigt gerade nach Hause, weil ich denke so, ja, wir haben ja noch nicht mal angefangen. Ist ja noch nicht mal das Amis-Geld eingetan.
Aber dann servieren wir nebenher was.
Ja, natürlich, mit Essen und Trinken. Dann
machen wir den bei Monika zu Hause.
Und ich möchte an der Stelle, ja, vielleicht bei Monika, und Monika ist meine Tischdame.
Nee, ich warte auf dem Klo, bis du weg bist.
Das war auch lustig. Ich wollte übrigens helfen und sie sagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Habe ich schon oft gehört. Aber sie meint es ehrlich in dem Moment. Also nicht böse. Monika, toll. Spannend. Viel zu kurz. Aber toll, dass du warst. Entschuldige für die letzten 10 Minuten emotionalen Auswurf, den ich da anbringen musste.
Nein,
aber
der unterstütze ich dich.
Ich kompensiere so viel gerade tagtäglich und versuche ruhig und cool zu bleiben. Aber manchmal, bam.
Dafür mögen dich die Leute
doch. Du hast gar nicht geschimpft.
Fand ich übrigens auch. Also du warst heute, abgesehen davon.
Aber ihr habt alle ein total falsches Bild von mir.
Ja, finde ich auch.
Ich schimpfe
vor allem beim Podcast, wo man dich nur hört.
Ich schimpfe nie, wenn ich mich gut unterhalten fühle. Und ich schimpfe nie, wenn ich jemanden habe. Na doch, manchmal ein bisschen.
Nein, du bist sehr berühmt für dein Schimpfen. Und
was?
Und dann hast du einmal geschimpft und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber mit dem Jungen mal reden.
Ach,
mit dem Jungen mal reden, soll ich das sagen?
Dann
musste er ein Feuerchen entfachen, was ihm nicht gut gelang. Und er war sowieso sauer, weil das alles bei deiner wunderbaren Sendung, ne? Kitchen Impossible. Und dann sagt er nur, brenn endlich, du Hure.
So, das ist aber jetzt das Schlusswort, auf das ich gewartet habe.
Und das war aber mehr so ein Hip-Hop-Hure.
Damit hat er aber eine ganze bewundernswerte Branche beleidigt.
Ja, das meine ich aber nicht böse. Habe ich auch, lustigerweise habe ich das im selben Moment gedacht, aber ich hoffe, dass man wirklich, das ist so lustig, ich bin, und das unterschätzen alle. Ich bin so hypersensibel, dass ich mich in dem Moment für die Wortwahl geschämt habe, weil ich eventuell damit jemand hätte treffen können.
Und ja, die ganze Branche.
Ja, und ich wollte es nicht. So, und das war, und dann habe ich gehofft, hoffentlich begreift man das, dass das so wie, das meine ich gar nicht blöd jetzt gerade, vielleicht hängt der Vergleich vollkommen. Aber so Dreckschwein, dass man so irgendwas, man sagt irgendwas. Mhm. In dem Moment meint man, ich habe ja nichts da oder irgendwas und ich diskreditiere nicht das. Und das ist diese alte Welt von einer Wortwahl, die man mal hatte. Verstehst du, was ich meine?
Was sagt deine Mutti dazu?
Der habe ich verboten, da einzuschalten. Aber ich bin hundertprozentig bei dir.
Die hat keinen Vox auf dem Fernseher.
Ich bin hundertprozentig bei dir. Und das war auch nicht angemessen und es war auch nicht fein. Und ich war auch überrascht und hätte es auch lieber gehabt, dass es nicht gezeigt worden wäre, weil es war einfach nicht korrekt. Fertig, bam.
Du hättest ja sagen können, nun brenn endlich, du Steuerberaterin.
Hätte ich machen können, aber auch gegen Steuerberaterin habe ich nichts.
Du Finanzheini.
Hätte ich auch nichts.
Herr Pastor, können Sie mal brennen?
Auch nicht. Gibt
du,
einfach nichts.
Du Fußball.
Gibt niemanden, der es verdient hat zu brennen, nur aufgrund der Wahl eines Berufes, einer Leidenschaft oder ähnliches. Nun brenn
doch endlich, du Feuer, aber das ist schon wieder langweilig.
Wenn ich gesagt, du doofes Feuer, Manno.
Da fehlt was. Das ist zu wenig.
Und ich finde, im Affekt sei es nicht akzeptiert, aber nein, vielleicht ein bisschen verziehen.
Tim, man muss sich diesbezüglich ja auch einfach nur mit Humor betrachten. Nur wenn ich deine Sendung gucke, dann warte ich immer auf deine Bonbons, auf deine Blüten, deine Sprachblüten. Und dann denke ich manchmal, jetzt hat er sich aber getroffen.
Ja, ich habe auch schon mal das F-Wort benutzt. Das finde ich einmal, auch nicht.
Einmal?
Ja, ist ja was anderes, als wenn ich F-Wort zu Tim Raue sage oder das F-Wort so allgemein im Raum.
Aber ich habe bemerkt, dass wenn du eine Köchin hast,
ja,
reißt du dich ziemlich am Riemen. Da habe ich dann immer so große Hoffnung für, weil ich denke, er kann es doch.
Ja, das liegt aber, ja, aber das ist so.
Da bist du nicht so raff.
Doch, ich ja, innerlich, nein, ja, doch, deshalb bin ich ja so sauer geworden. Deshalb, ich wollte ja viel, ich kann das Prinzip mal erklären. Das ist ein relativ einfaches.
Ja, bitte.
Wenn ich ungefiltert, ungestüm sein kann, wirklich so, ohne dass ich mich zusammenreißen muss, bin ich super charmant. Dann bin ich unhöflich, dann bin ich verbal drüber, aber ich bin sehr charmant und ich bin genau im Zwischenton. Wenn du mir eine dieser Ebenen nimmst und ich kann nicht ganz 100-prozentig ehrlich sein, aus Höflichkeit, aus Gastfreundschaft oder aus oder bestimmten Gründen gegenüber, dann tue ich mich sehr schwer damit. Ich gibt Situationen, ich war in Jerusalem, und das war dieselbe Sendung übrigens, und musste dort einen Kebab machen, irgendwie so.
Und hab ich gesehen,
ich wollte sehr höflich die ganze Zeit sein. Ich wollte die ganze Zeit ein guter Gast sein, weil ja, ich fand, dass ich habe mich sehr, sehr klein gemacht. Viel kleiner, als ich das im echten Leben jemals
gemacht habe. Der war aber auch hammerartig, der Typ. Ne?
Ich habe versucht, höflich und freundlich zu sein. Stimmt. Und dadurch ist es eskaliert, weil ich habe mich zunächst klein gemacht. In Rumänien war das Ganze. Das war nämlich, wo die Haya Moichu mich hingeschickt hat. Ich hätte gerne Haya Moichu dafür beschimpft. So, und dann wäre der Druck weg gewesen. Da ich jetzt weiß, da sitzt aber die Haya mit ihrem kleinen sonnigen Lächeln, mit ihrer wundervollen, charmanten und liebevollen Art und an der perlt das ab wie Teflon. Und wenn der kleine Rumpelstilzchen Melzer jetzt anfangen würde, die Verbaltiraden, die ich sonst gegen jeden Kollegen rausballern, bin ich Verlierer, dann bin ich der meistgehasste Mensch an dem Abend im deutschen Fernsehen. Wie kann ich mir das erlauben? Ich kann jeden Dreck über Tim Raue gießen. Ich kann jeden einen meiner Kollegen kann ich beschimpfen und verfluchen. Ja, da sagt man, Mensch, die Sprachwahl, da war es ein bisschen drüber. Aber ich habe nämlich gesehen, dass du ein großer Fan von Franz Keller bist. Ich liebe Franz Keller. Und aus dieser Liebe heraus bin ich, um sowas wie eine Wertigkeit zu empfinden, bin ich unverschämt. So, der alte Mann. Der alte Mann ist aber so voller Würde. Und ich habe so viel Dreck bekommen, dass ich halt Franz Keller als alten Mann bezeichne. Aber er ist so ein alter Mann. Das ist ja noch nicht mal. Wenn ich sagen würde, du dummer alter Mann, dann wäre das unverschämt. Aber alter Mann ist so nicht unverschämt.
Es geht.
Findest du?
So, also, ich finde, das war trotz oder vielleicht gerade dieser Zeiten ein wunderbarer Gast zum Einjährigen von Fiete Gastro. Das hätten wir uns auch nicht erträumen lassen, dass eine 82-Jährige. Ne, hast du vorhin gesagt.
Ich bin 82.
Dame mit so viel Lebenserfahrung und so viel Frische hier ist und so viel Redeanteil hat, wie, glaube ich, noch kein Gast bei uns im Podcast. Mhm. Insofern vielen Dank, Monika. Monika Fuchs.
Ich würde noch was hinterher
schicken. Ja, jetzt bist du dran.
Ich scheiß drauf, ob sie 81 ist. Was für eine tolle Frau. Schön, dass du da bist.
Schatz, 82. So nenn ich.
Ja, auf das letzte Jahr ist mir auch egal. Wirklich tolle Frau. Jahr. Also Alter spielt da keine Rolle. Ganz tolle Frau.
Tim, ich habe dir ein Gastgeschenk mitgebracht. Guck dir das bitte schnell an.
Ach so, guck
mal. Da will ich nämlich was mit aussagen.
Guck mal, das war so eine kurzweilige Sendung, dass ich nicht einmal das Gastgeschenk... Tim kriegt, guck mal.
Weißt du, was das
Geschenk
ist?
Warte.
Sellerie.
Ja.
Zibertle. Schnaps. Das ist, lass mich nicht sagen, Avocado und was?
Nein. Radieschensprossen. Ich habe gemacht aus dem, was ich im Haus habe. Ein Apfel, du kannst doch von allem, was es gibt, gastronomisch speisen, schmausen.
Ja.
Aber einfach mal
Picknick.
So ein Dip und so eine Sellerie und einfach mal einen grünen Apfel und dann hinterher noch einen Schnaps. Ein
bisschen Sellerie muss er für die Bloody Mary am nächsten Morgen überlassen.
Ja.
Bloody Mary wird mein neues Trendgetränk.
Ist auch geil.
Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Apple a day, ein bisschen Sellerie und Zibertle.
Einfach mal so ganz runterkommen und einfach nur mal so sauer und gesund. Und frischen.
Herr Rosmarin ist ja was Feines.
Oh, ich kann ja nur, sag ich mal, andere Podcasts reden ja sehr viel über Essen und Trinken, was sie gerade so machen. Ne? Das ist jetzt in meiner Welt nicht ganz so interessant. Ja. Aber was ich sagen kann, geht mal zu Johannes King. Sylt.
Ja, natürlich.
Ein Portwein.
Wenn ihr wieder dürft, bitte.
Nee, online.
Ach so, online.
Ein Portweingott. Ich habe mir für unverschämtes Geld Portwein bestellt.
Freunde, schickt doch mal einen Portwein.
Jeden Abend und trinke ganz genüsslich ein Glas Portwein.
Herrlich.
Und das ist, weil ich muss
so schmunzeln. Du machst den aber wieder salonfähig, den Portwein.
Ich bin beim Portwein angekommen irgendwie so und das ist so geil und das ist so ein perfektes alkoholisches Getränk zum Abschluss eines Abends. Hm. Du brauchst kein zweites Glas, kein drittes Glas, kein nicht. Es ist wirklich ein Glas und es ist so, boah. Perfekt.
Ich liebe das auch.
Ich auch. Vielen Dank.
Aber hoffentlich auch viele Gläser Portwein in Zukunft auf deiner Terrasse. Allerdings nicht einfach nur angucken, sondern sitzenderweise mit noch sehr vielen tollen Gesprächen. Und bitte sei bald mal wieder unser Gast.
Ja, ich bin eher auf der Suche nach einem Stammgast für Fiete. Und ich finde, Herr Peters und Monika Fuchs haben sich sowas von qualifiziert, Dauergäste zu werden.
Absolut.
Ne? So,
du, vielleicht geht auch was mit den beiden. Ali, sie hat ja einen Freund. Die Kacke ist ja, sie hat einen Freund.
Ja, und Ingo Peters ist doch auch glücklich vergeben.
Ja, das stimmt.
Nee. Ja, aber was, wo einer reingeht, also ein zweiter. Wollen wir nicht so geil
endlich
sein.
Jetzt schon den Schlusswort.
In ganz meinem toll. Alter ist alles erlaubt.
Ach, Monika. Toll.
Das ist ja das Tolle.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.